Podcast. Willkommen beim RetroPlays Podcast, präsentiert von RetroPlays, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Jetzt ganz neu seit Mitte Januar in neuem Design. Und schau gerne doch da mal vorbei und vergiss nicht, wenn du 50 Spiele anbietest bei uns auf dem Marktplatz, dann schicken wir dir 50 Luftpolsterumschläge und Paketklebeband gratis nach Hause. Und schon hast du kein Problem mehr, deine Videospiele akkurat verpackt zu verschicken. Jetzt geht's aber los mit dem Reaction-Podcast für alte Zocker. Wir blättern durch die Videogames vom Februar 1993 und als allererstes sage ich doch mal dem Wolfgang Hallo.
Wunderschönen guten Morgen, Chris. Schön, dass wir uns mal wieder sprechen.
Ja, diesmal ist wirklich lange Zeit vergangen, gell? Weil wir haben ja Weihnachten vorproduziert gehabt ein bisschen. Und jetzt ist es, was haben wir denn heute? Donnerstag, der 2. Februar.
Ja.
Und am 6. Februar veröffentlichen wir ja schon. Das ist ja mal so ganz zeitnah. Das ist ja cool. Das ist ja fast schon live.
Das ist fast schon live, genau. Wir sprechen über einige schöne Sachen, die im Februar 93 rausgekommen sind.
Ja, ich würde sagen, wir holen unsere Hörer, Mensch, das ist so ein super Ausdruck, wir holen unsere Hörer auch gleich mal schön ab und erzählen einfach nur ganz, ganz schnell in Stichpunkten, worum es denn in der Videogames 93 geht, bevor wir uns dann unterhalten, erstmal so, was wir uns Schönes gekauft haben und gesehen haben, gespielt haben und so weiter. Du weißt Bescheid, you know the drill.
Ja.
Es wird gehen über, es geht um Super Star Wars für Super Nintendo. Es geht um Super Swift, wer hätte das gedacht, auch für Super Nintendo. Es geht um Super Wing Commander, Wir reden über Another World, über Streets of Rage 2, es gibt aufs Maul, über Shinobi 2 für den Game Gear und ich glaube, das waren schon fast so die absoluten Highlights.
Ich glaube auch, könnte man fast anfangen mit unseren üblichen Rubriken wie viel Tonnen hat der Chris diesen Monat wieder eingekauft?
Digga, hör auf. Ach Gott, jetzt digger ich dich schon an. Was ist denn jetzt los? Oh, Mensch. Ja, es ist wirklich, ja, naja. Ich habe gekauft und zwar habe ich ein Tanuki Justice für die Switch mir gekauft. Das ist dieses Jump'n'Run im NES-Look mit ein bisschen mehr Farben, was es für Switch und PS4, glaube ich, gibt von Pixelheart. Mhm. Und das gab's bei meinen Freunden von Funtainment relativ günstig. Das habe ich direkt abgegriffen. Genauso ein Turtles Shredder's Revenge. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Da habe ich damals den Download gespielt
Und
habe es halt für so gut befunden, dass das unbedingt in die Sammlung mit muss. Und da habe ich mir das auch gekauft. Dann habe ich mal wieder ein bisschen was in Japan bestellt.
Oh.
Und zwar habe ich mir Huntdown bestellt. Huntdown ist vom Look her ein bisschen so wie Elevator Action Returns. Aber
sehr
halt
cool.
Aber eben nicht von, also du hast keine Aufzüge oder so, sondern du ballerst dich einfach durch Stages von links nach rechts in schön gory. Und ja, das ist alles so Endzeit-Thematik vom Stil her. Also du hast halt lauter so verdorbene Leute auf der Straße und ballerst halt einfach alles ab. Und das ist halt super easy zu machen, weil du brauchst für einen Level vielleicht, weiß ich jetzt nicht so genau, 5 Minuten, dann kommt ein Endgegner, dann kannst du speichern, nächster Bereich. Also da bin ich, das ist so richtig geil, kurzweilig zwischenrein zu mal dazwischen spielen.
Cool.
Ja, dann habe ich mir rein nur für die Contra-Sammlung das Contra Rook Corps gekauft für die Switch, weil, wie wir ja bekanntlich wissen beide, das ist echt kein so gutes Spiel.
Also ich habe nur das Demo mal gespielt, das ist ja unterirdisch. Ich glaube,
da war ich gerade bei dir, als du das ausprobiert hast.
Also ich glaube, das ist noch schlechter als damals für den Saturn und die PlayStation.
Ja, also es ist wirklich Grütze, aber das gab es in Japan für, ich glaube, warte mal, es waren 1200 Yen, also irgendwie 8 Euro oder so. Also
ja,
wirklich.
Für die Sammlung ist es okay.
Genau das. Und ich habe so gedacht, mei, ist ein Contra-Spiel. Eines Tages ärgere ich mich, dass ich es nicht gekauft habe. Dann habe ich gekauft noch in Japan ein Signalis. Signalis ist ein Survival-Horror-Adventure. Ganz im Stil von den ersten Resident Evils, also Resident Evil 1 am ehesten sogar noch. Also so richtig oldschool. Ich habe es allerdings noch gar nicht weiter so gespielt. Ich wusste nur, dass ich das unbedingt haben muss, weil ich einfach die Tests gelesen habe und dass das ganz grandios ist. Das muss ich irgendwann die Tage jetzt mal anfangen. Dann habe ich mir, Gott, du merkst schon, das ist wieder, ja, es ist wieder ein bisschen ausgeartet. wenn man halt einmal in Japan auf den Webseiten unterwegs ist und dann
findet
man
sich auch
schöne
lohnen,
Sachen.
Na, mit dem ganzen
Versand
und so.
Genau, rein von Porto. Genau. Ich habe mir ein Castlevania Chronicles gekauft. in der Japan-Version. Das ist dieses für PlayStation 1, wo Castlevania, das für den X68000 drauf ist.
Haunted irgendwas, ne?
Haunted Castle, genau.
Haunted Castle, genau.
So genau, in einer echt sehr gut gemachten Remastered-Version. Und das habe ich auch ja bis zum, das haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ich habe es auf dem Mister ja ewig lang gespielt und fand es so richtig gut. Und deswegen habe ich dann auch beschlossen, komm, das muss einfach auch ins Regal, weil es so gut ist.
Welches ist das? Das Castlevania Chronicles? Das ist für die Switch wahrscheinlich auch,
ne? Nee, PS1. Nee.
Ach, für die PS1. Und Japan?
Genau.
Ja, Japanisch war das, ne? Genau. Weil ich jetzt neulich mal irgendwo, hatte mal jemand gefragt, oh, das ist wahrscheinlich hier eine Fälschung oder sowas. Und da habe ich mal geguckt. Und da gab es PAL tatsächlich sogar zwei Auflagen mit unterschiedlichen EAN-Codes. Habe ich dann festgestellt, natürlich bei RetroPlays nachgeguckt, da stand es dann auch drin, dass es eine Neuauflage nochmal war, aber mir war das gar nicht bewusst, dass es davon tatsächlich auch zwei Auflagen gab.
Ja, das ist ja das Typische, da achtet man ja eigentlich auch so normalerweise nicht drauf. Das gleiche Phänomen hatte ich gestern, da habe ich irgendwas in der Datenbank geprüft, bei Wild Guns für Super Famicom. Da gibt es auch zwei verschiedene Barcodes. Warum auch immer. Und da ist nicht mehr, und alles andere ist identisch. Es ist einfach nicht mehr nachvollziehbar, was da wann erschienen ist. Ja. Ob da vielleicht eine Variante nur in Hongkong dann gab oder so, keine Ahnung. Ja, also auf alle Fälle gibt es tatsächlich beide Varianten.
Dort war es tatsächlich so, die sahen von vorne und ich glaube auf der Rückseite war das alles gleich. Es waren halt wirklich nur andere Nummern. Ist ja nicht so wie bei den Super NES-Sachen, gibt es ja zig Länderversionen auch
teilweise. Ja, genau. Ja, aber beim Wild Guns war es eben auch so. Also Verpackung komplett identisch bis auf den Barcode.
Krass.
Nein. Ja, dann habe ich mir noch ein japanisches Cooler World gekauft. Das hat einfach den Grund, ich mag Cooler World, hatte das immer wieder mal und dann wieder verkauft und wieder da. Und jetzt habe ich so gedacht, komm, tütest du mal ein. Und japanisch habe ich es deshalb gekauft, weil es viel günstiger ist in Japan.
Ja, das ist also ja so ein teures Spiel, auch PAL, ne?
Das war ja schon immer
PAL
so
ist das irgendwie ja relativ
richtig
teuer.
Das ist ja so ein 50, 60, 70 Euro Titel in PAL und japanisch ist exakt die gleiche Version und kostet, ich glaube, 12, 13 Euro. Dann den Nachfolger zu Fireman habe ich mir gekauft. Wer kann es erraten? Es heißt The Fireman 2.
Ja,
das war Japan-exklusiv dann und ist eben auch, also dafür, dass es PlayStation 1 ist, ist es halt, Optik ist wie Super Nintendo. Also ganz schöne Pixel-Art, spielt sich auch genau identisch. Also du rennst mit einem Feuerwehrmann durch Level. Es spielt sich ein bisschen wie ein Shooter, dass du halt mit deiner Feuerwehrspritze Gegner und Feuer, also brennende Gegner und Feuerwalzen und was es alles so gibt, eben löschst, Leute retten musst und genau. Das Doofe ist, es gibt keinen Translation-Patch und deswegen, ich habe es noch nicht ganz so weit gespielt. Es spielt sich aber eigentlich auch ohne, dass du also Japan-Kenntnisse haben musst, aber ich habe dann irgendwann zwischendrin halt aufgehört und irgendwas anderes gespielt und kann jetzt nicht so viel dazu sagen, außer dass es sich exakt gespielt hat wie die Super Nintendo-Version, die ich ja durchgespielt habe.
Ja, okay.
Aber weil wir es gerade von Feuer haben, ganz kurzer Einwurf noch. Neulich haben wir, ich weiß nicht mehr, Facebook-Gruppe oder so, ging es halt um japanische Namen bei Videospielen.
Okay.
Also Einhänder, Ehrgeiz,
ja.
You name it, du
Stahlfeder,
weißt schon, was ich meine.
Stahlfeder,
genau. Und da kam ich drauf, wie geil wäre es, wenn es ein Shoot'em'up gäbe, was, halte ich fest, Feuersbrunst hieße. Das fände ich so geil. Also, falls wir irgendeinen Indie-Entwickler haben, der den Podcast hört, ich hätte gern ein 2D-Shoot'em'up, horizontal scrollend, circa 8 Level Heavy-Metal-Soundtrack und es heißt bitte Feuersbrunst.
Feuersbrunst.
Ja, ganz genau, genau. Ja, dann, das nur so als kleiner Einwurf.
Yeah.
Dann, ich habe mir ein amerikanisches Dino Crisis 2 gegönnt. Von unserem Freund Dominik vom Verleinix in Stuttgart.
Cool.
Ja, da habe ich die ganze Zeit auf RetroPlays drauf gegeiert, dass ich das haben will. Und ja, schlussendlich habe ich dann irgendwann zugeschlagen, kam in perfektesten Zustand, mich sehr gefreut.
Sehr schön.
Ja,
sehr
dann schön. Noch Retro, ich bin noch lange nicht fertig.
Nee.
nachdem wir das letzte Mal ja hatten von Castle Land of Illusion, Mickey Mouse, Land of Illusion und Sonic the Hedgehog 2, habe ich dann ja so festgestellt, dass die beiden Teile mir fürs Master System fehlen. Und dann habe ich mir, nachdem das ja nicht genug war, mir gleich Sonic the Hedgehog 1, 2, Castle of Illusion und Land of Illusion alle fürs Master System gegönnt. Und
nicht
alle in
schlecht.
Richtig schnuckligem Zustand. Das Witzige ist, die sind nicht teuer.
Nee, das ist alles sehr überschaubar, die Preise.
Ja, die waren jetzt wirklich Zustand wie neu. Mhm. Also jetzt doch, ich würde schon sagen wie neu. Also sehr, 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 sehr gut. Und habe ich 60 Euro bezahlt für alle vier.
Das ist schon gut.
Das fand ich schon wirklich nicht zu teuer für die vier Klassiker.
Ja, vor allen Dingen,
wenn sie so nochmal spielen,
wenn sie in einem guten Zustand sind. Weil das Problem ist halt oft, dass die Anleitungen halt verruschelt sind, weil das ist ja auch so Billo-Papier. Mhm. Da hast du schnell mal irgendwie irgendwelche Eselsohren und so weiter drin.
Mhm. Aber schön. Ja, ich bin jetzt so ein kleines bisschen da auf dem Master-System hängen geblieben, ohne dass ich jetzt sage, ich würde alles kaufen wollen. Mhm. Aber ich hätte zum Beispiel auch noch Bock, mir das R-Type zu kaufen.
Hast du nicht?
Nee.
Hast du Power Strike?
Nee, auch das mag ich nicht.
Was?
Das erste Power Strike mag ich nicht.
Und das zweite?
Na, das zweite schon, aber das hätte ich ja bei der Aleste Collection auf der Switch mit dabei.
Ach so.
Das ist mir auch zu teuer. Also ich stelle mir keinen Power Strike für 200 Euro hin. Also das zweite, nee, wenn es reicht.
Ich auch nicht.
Das ist sogar teurer.
Aber ich habe es ja noch von früher. Ja.
Nein, das R-Type hatte ich fürs Mark III, also für die japanische Master System, in hervorragendem Zustand. Aber das ist ja so super teuer, dass ich das irgendwann verkauft habe. Ja, dann habe ich noch bekommen das gab es nur im Sony Store exklusiv, das Last of Us Part 1. Als Collector's Edition. Das ist in so einem Steelbook. Und eigentlich ist es komplett hohl, das zu kaufen, weil es ist nicht mal das Spiel drin, sondern nur ein Download-Code.
Herrlich.
Aber es ist wieder so dieses Ding, ich hatte das, als für die PS4 das Remastered vom Last of Us rauskam, habe ich damals das Steelbook auch nicht gekauft und mich dann wirklich geärgert, dass ich es eben nicht gekauft habe und dann für teuer Geld nachkaufen musste. Deshalb habe ich diesmal gedacht, komm, das ist eine Sony Store Exclusive, die kaufst du jetzt einfach.
Und das ist einfach nur tatsächlich das Steelbook und sonst nichts?
Ja, noch so kleine Arzi-Farzi-Cards, irgendwas. Ist super beschissen verschickt worden, kann man nicht anders sagen.
Okay.
In einem Riesenkarton, komplett an die Außenecke gelegt und dann noch ein ganz kleines Fetzchen Papier noch mit dazu. Der Karton kam voll zerknittert hier bei mir an, aber das Spiel war komplett unversehrt.
Na, dann
da war ich wirklich froh. Aber als die mir das in die Hand gedrückt hat, habe ich echt gedacht, kann nicht wahr sein.
Oh, naja. Ja. Post.
Und dann habe ich mir noch, also das habe ich ja quasi im Abo, immer wenn es rauskam, das Hosentaschen-Gameboy-Heft-Pocket gekauft, was diesmal mit der 10. Ausgabe allerdings auch die letzte Ausgabe ist.
Oh.
Und es geht diesmal um Spiele, der hat ja immer so einen Fokus auf irgendeine Art Spiel. Mal ist es Winter, mal sind es nur Fußballspiele gewesen und so. Und diesmal ist der Fokus auf Spiele, die irgendwas mit im Meer zu tun haben.
Okay.
Also zum Beispiel so den Super Mario Meer Level bei Super Mario Land. Ariel, die Meerjungfrau, wird, glaube ich, mit besprochen. Also diese Geschichten.
Echo.
Da auch der...
Ach nee, das
ja, aber
nicht von Gameboy.
Ist nicht auf Gameboy, genau. Wobei das der Gameboy ganz gut noch hingekriegt hätte.
Wahrscheinlich.
Da nur der Hinweis drauf, wenn das Heft ausverkauft ist auf der Website, also auf der dmgpage.com, glaube ich, .de, ich weiß es gerade gar nicht genau. Wenn es da ausverkauft ist, bietet er dann später, immer so einen Monat später oder so, auch die PDFs zum Download an, was ich ziemlich cool finde. Ja, das sind die Dinge, die ich gekauft habe.
Das sind die Dinge, die du gekauft hast. Ist ja nicht
schlecht. Ist ja schon eine Viertelstunde rum.
Ja.
Was hast denn du gespielt? Gekauft.
Gekauft. Ich habe mir ja mal aufgeschrieben, was ich alles gekauft habe. Und warte, ich lese kurz vor. Nichts.
Okay. Dann gehen ja quasi meine Käufe durch zwei. Und dann ist es auch schon nicht mehr ganz so schlimm.
Dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber ich habe ein bisschen was gespielt.
Okay.
Und zwar habe ich den Flight Simulator auf der Xbox... Nicht auf der Series, ich habe ja keine Series, aber man kann ja auf der alten, kann man das ja über diesen Cloud-Service spielen, wenn man den Game Pass hat. Und das funktioniert ganz okay. Also ich habe hier eine 100er Leitung und ja, die Texturen sind nicht immer toll und du hast auch immer mal Artefakte, aber man kann es zumindest spielen.
Bist du mal über deinem Haus vorbeigeflogen?
Quasi, ja. Das ist schon ziemlich cool. Also das macht schon echt Laune, das muss ich sagen.
Und über der Hütte auch? Im Wald?
Ja, man konnte es nicht richtig sehen, aber so ein bisschen, ja.
Mega. Ein
bisschen über die Häuser und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr cool gemacht. Das muss ich sagen.
Okay. Ja, das muss ich mir irgendwann mal anschauen. Da habe ich
Es ist halt nicht so 100% mit 4K und allen möglichen Sachen, was du auf YouTube findest. Wenn da irgendwelche PC-Leute dort Videos hochladen, wo alles drin ist und die neueste Grafikhardware und so weiter verbastelt ist.
Wollte gerade sagen, dann kostet die Hardware aber auch so viel wie, da kannst du gleich ein Flugzeug kaufen.
Ja, genau. Und von daher, das, was es da über diesen Streaming-Service gibt, finde ich schon ziemlich gut. Also ich glaube, wenn man es lokal installieren würde auf einer Series X, sieht es wahrscheinlich auch nochmal sauberer aus. Aber das fand ich schon ziemlich beeindruckend, was da geliefert wird. Hat mir gut gefallen, habe ich ein paar Stunden tatsächlich mich ein bisschen verlustiert. Du kannst halt mit, keine Ahnung, mit der F-18 aus Maverick fliegen und du kannst Segelflieger fliegen, du kannst alles. Also es macht echt Laune.
Cool.
Das fand ich ziemlich cool. Dann habe ich auch über den Streaming-Service wir hatten es, glaube ich, vor 2 Monaten, das Plague's Tale Requiem.
Da haben wir drüber gesprochen, weil ich es gespielt hatte auch.
Genau, und das gibt es ja auch nicht für die alte Xbox One, sondern nur für die Series, beziehungsweise für die One halt jetzt hier als Streaming-Service. Und das funktioniert auch sehr gut. Hammer.
Und wie fandest du es? Du hast ja den ersten Teil, glaube ich, auch durchgespielt,
Den
ne?
ersten Teil habe ich durchgespielt und wir haben jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden, 2 Stunden mal reingespielt. Es ist halt mehr vom Gleichen, ne?
Genau.
Also man kommt ziemlich gut rein. Ja, macht eigentlich Spaß, läuft gut von der Hand eigentlich. Aber es ist jetzt
Ja,
nichts, wo ich sage so, ja, super innovativ oder irgendwas. Ich fand's, ja, man kam halt, wie als würde man einfach den alten Teil weiterspielen im Großen und Ganzen.
genau, und das war genauso mein Problem. Also ich fand das einfach, das war mir zu gleich.
Ja, also ich sag mal so, es sind jetzt knapp 2 Jahre, glaube ich, seitdem ich das erste gespielt habe. Es ist halt, wie gesagt, es spielt sich gut. Punkt. Es ist jetzt nichts Herausragendes. Die Grafik ist nach wie vor super, aber halt Spielmechanik und so weiter ist halt alles das gleiche wie vor 2 Jahren. Mit Ratten, mit Feuer weglocken und so weiter. Kann man so spielen?
Ja, ich fand's grafisch halt extrem geil. Das
Ja.
sah schon wirklich sensationell aus. Aber irgendwie habe ich dann halt so gemerkt, dass als ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich gespielt habe. Auf alle Fälle, dass ich dann irgendwie so gedacht habe, ja, irgendwie es fühlt sich alles so an wie der erste Teil. Ich bin jetzt da nicht so gierig drauf, dass ich es irgendwie weiterspielen werde. Und jetzt, wo nun meine PS5 sowieso ja gerade verkauft ist, ergibt sich das eh nicht mehr. Also ich habe auch das Spiel direkt nochmal mitverkauft.
Ah, okay.
Was nicht heißt, dass ich vielleicht in ein, zwei Jahren es mir dann nochmal irgendwann nachhole gebraucht und dann doch nochmal spiele. Vielleicht war einfach die Zeit zwischen dem ersten Teil und dem zweiten für mich zu kurz oder
Okay,
dass ich eh
ja.
zu viele so Adventures gespielt habe und so, dass ich da halt einfach gerade keinen richtigen Nerv drauf hatte.
Das kann auch sein, ja. Also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht schlecht oder sonst irgendwas, aber wie du
Nee,
sagst, also ich
gar
habe jetzt auch
nicht.
nicht so diesen, wo ich so sage, so okay, jeden Tag abends so, oh, bin jetzt fertig, kann jetzt hier weiterspielen, so halt nicht, aber ich denke, ich werde es mal so mit durchspielen. Das ist halt sowas, das kann man immer mal so, keine Ahnung, ein, zwei Level spielen und dann ist gut. Hat mich jetzt nicht so, wie du sagst, jetzt unbedingt an den Bildschirm gefesselt, aber es lässt sich halt gut spielen, es läuft gut von der Hand.
Ja, noch dazu, weil es halt rein von der Spielmechanik recht ähnlich ist zu dem, was du ja auch gerade noch parallel spielst.
Was spiele ich denn noch? Last of Us?
Ganz genau. Passend zur
Genau.
Serie.
Passend zur Serie haben wir tatsächlich auch mal ein bisschen weitergespielt. Ich war ja vor ein paar Monaten, Wochen, keine Ahnung, Zeit vergeht so schnell, war ich ja an dieser Stelle, wo der so von der Decke baumelt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten es kurz thematisiert, wo ich nach 20 Minuten, glaube ich, aufgegeben habe, weil ich jedes Mal, wenn dann dieser Klicker, glaube ich, kam, der hat mich dann halt zerballert und dann war Schluss. Aber wie das halt so ist, wenn man so ein bisschen Zeit ins Land gehen lässt und die Sachen dann nochmal neu angeht, ich glaube, beim zweiten Versuch hatte ich es dann diesmal geschafft
Sehr
und
gut.
dann schön weitergespielt und dann halt irgendwie ein paar Tage später kam der erste Teil von der Serie raus. Ich finde die Serie ja persönlich sehr gut bisher. Fand jetzt gut die Besetzung. Den Joel finde ich gut. Der passt für mich. Der funktioniert. Die Ellie ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, komm langsam rein. Also im ersten Teil war es für mich noch irgendwie so, nee, passt überhaupt gar nicht. Aber
Witzig, ging mir ganz genauso.
Jetzt langsam so ein bisschen. Es ist immer noch ein bisschen schwierig, weil sie mit der Ellie aus dem Spiel halt optisch und so irgendwie so von irgendwie finde ich sie ganz anders. Aber ist halt so. Und wir haben ja auch gesehen, jetzt mittlerweile gibt es ja auch ein paar Facetten in der Serie, die es so im Spiel nicht gibt, beziehungsweise die auch verändert sind. Einfach so von so ein paar Nebencharakteren, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, ich freue mich drauf, die Serie weiterzugucken. Wir sind jetzt im Spiel ein bisschen noch vor der Serie, also noch ein bisschen vorneweg noch. Und das werde ich jetzt versuchen, dass wir das so machen, dass wir immer irgendwie ein Stück weiter spielen, so dass wir vor der Serie bleiben und dass man dann das schön vergleichen kann.
Okay.
Weil ich habe es ja noch nicht durchgehabt. Ich habe jetzt meinen dritter Versuch mittlerweile.
Okay. Ja, stimmt, richtig, hast du gemeint, ja.
Ja.
Und spielst dann mit der PS3-Variante auch wirklich die eigentlich mittlerweile ein bisschen outdated-Variante,
Ja,
aber
aber ich
gut,
habe
wenn
halt
du
nichts
ohne,
anderes.
man kann sagen, in der Mangelung einer PS4, weil das hat sich auf der PS4 dann schon krass nochmal anders gespielt, aber gut.
Ja, aber es spielt sich eigentlich ganz gut. Sieht auch noch gut
Ja.
aus und genau. Und dann habe ich noch gespielt Aconcagua für die
Okay.
PS1. Da gibt es nämlich ein Englisch-Patch jetzt seit letztem Jahr. Und das Aconcagua ist, ja, was ist denn das eigentlich? Es ist so ein, ja, es ist eigentlich wie so ein, man hat kaum wirklich Action. Also es ist wie so ein, würde ich jetzt sagen, Walking-Simulator. Ist das dann falsch? Also man kann nicht wirklich richtig sterben. Man kann natürlich sterben, aber fängst halt einfach dort wieder an und spielst halt einfach weiter. Das ist also nicht, ist halt eher so ein Rätsel-Adventure-Spielchen.
Ah, okay. Ich hatte so von der Grafik, was ich dann so kurz auf YouTube gesehen habe, gemeint, so, es ist so ein bisschen Metal Gear-mäßig, weil das sah auch so ein bisschen militärisch aus.
Ja, es geht halt darum, dass irgendein fiktives Land in Südamerika, das halt irgendwie kurz vor der Revolution oder irgendwie, wie heißt, Civil War,
Bürgerkrieg.
Bürgerkrieg, genau. Irgendwie kurz vorm Bürgerkriegausbruch, da ist halt so eine Gegnerin von der Regierung aktuellen irgendwie ist im Flugzeug unterwegs und das stürzt dann ab auf diesem Aconcagua, das ist ein hoher Berg in Südamerika. Und du bist quasi am Anfang der Protagonist, ein japanischer Journalist und guckst dann halt dort, wie das alles zusammenhängt und suchst dann fünf Leute zusammen und musst dann während des Spiels halt immer mit diesen fünf Leuten hin und her interagieren. Du kannst die auch dann steuern.
Ah, das ist dann ja spannend, weil bis gerade habe ich dir so zugehört und habe gedacht, boah,
Warum hat er das jetzt
pff,
gespielt?
genau das. Aber wenn man halt verschiedene Charaktere zum Durchwechseln, das war ja auch quasi zur damaligen Zeit dann noch so ein bisschen ein Novum. Das gab's jetzt, mir fällt jetzt nicht auf Anhieb viele Spiele ein, wo es das gab zu PlayStation 1
Ja,
Zeiten.
so, ja, genau, so Manic Mansion-mäßig halt. Da
Okay.
hast du ja auch die drei Charaktere, mit denen du was machen konntest. Und es ist auch dort so, dass du teilweise halt Charakter A muss das drücken und dann Charakter B musst du dann wechseln, der muss dann halt was anderes machen. Und die Geschichte ist eigentlich ganz, ganz witzig. Ich habe das dann auch mal durchgespielt. Also es ist auf zwei CDs, ich weiß nicht warum, weil irgendwie gerenderte Zwischensequenzen gibt es keine, sondern das ist alles irgendwie live berechnet und keine Ahnung, wo sie da die zwei CDs verbraten haben, aber gut. Nee, macht Laune. Also wenn man das hat, fand ich gut spielbar. Grafisch ist es jetzt nicht herausragend. Also es gibt viele Clipping-Fehler und so weiter, aber
Wie das halt damals so war.
ja, aber irgendwie hat es mich, keine Ahnung, zack, hat mich in seinen
Cool.
Bann gezogen.
Ja, wie das manchmal so ist, gell?
Ja,
Dass man
und
irgendwas fängt man an und dann,
ich
ja.
hab dann mal nachgeguckt, da gab es tatsächlich auch an der Videogames, ich glaube 10, 2000, war tatsächlich auch ein Test drin und hat dort, glaube ich,
Von der
70
japanischen Variante.
von der japanischen Version, weil das, es
Okay.
ist relativ, theoretisch relativ gut spielbar, weil viel mit Icons gearbeitet wird, bei den Sachen, die du
Okay.
dann auswählst und so weiter, mit dem Interagieren. Und es ist halt komplett Englisch bzw. Spanisch gedubbt. Also die reden alle mehr oder weniger verständlich. Also Englisch
Okay.
wird alles gesprochen, aber halt natürlich alles, was irgendwie an Infos in Boxen ist, halt alles in Japanisch und das wurde halt jetzt mal übersetzt. Aber das Spiel an sich war früher auch schon einfach, die haben immer Englisch gesprochen und Spanisch. Ja,
Okay.
also guck mal rein oder ist echt, echt nett gewesen. Genau.
Okay.
Und dann habe ich mich nochmal an Parasite Eve 1 weiter versucht und habe dann einen Spielstand genommen von der zweiten CD, weil ich ja letztens schon zugegeben hatte, dass ich ja gecheatet habe, die erste CD. Und aber leider bei Mister das so ist, weiß nicht, ob es bei der normalen PlayStation so war, aber bei Mister ist es zumindest so, Cheats auf der zweiten CD gehen nicht.
Und dann standst
So.
du auf einmal da.
Und da stand ich da mit runtergelassenen Hosen, weil auf einmal die Cheats nicht mehr gingen. Und da habe ich mir dann einen Safe-Stand besorgt, der halt dort weiterging, wo ich aufgehört hatte. Und bin jetzt am Endkampf und also macht echt Laune, das Spiel. Also es ist wirklich, ich habe das ja damals nie so weit gespielt und ich bin bei dem Endkampf jetzt gerade mit Eve und in der zweiten Form hat sie mich dann hat es mich dann aber gekillt.
Das muss ich jetzt Problem ist, das ist so ein Point of No Return, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich bin nicht aufgelevelt genug gewesen und hatte nur einen Spielstand.
Ja, irgend sowas. Also das ist, man kann ja hier Save States machen und zig Spielstände und sich nochmal einen Spielstand besorgen. Und das mit dem Aufleveln ist halt, also ich habe auf YouTube habe ich noch ein Walkthrough angeguckt, aber halt dann erst später, und da hat halt einer die eine Waffe unfassbar aufgelevelt, so dass du dort mit einem Schuss irgendwie 300 oder 400 Schaden verursachst. Das habe ich natürlich nicht gemacht, muss ich mal gucken. Aber ich will das auf jeden Fall noch zu Ende bringen.
Ja, das ist ja auch grandios. Und das hat dann, glaube ich, auch einen super coolen Abspann gehabt.
Ja.
Das hatte ja eh so schöne Full-Motion-Video-Sequenzen.
Ja, und ich hatte auch gedacht, okay, zweite CD, die fängt ja quasi erst an, kurz vor dem Ende dort. Aber das war mir dann klar, da kommen ja dann, selbst bis zu diesem Endkampf, kommen ja noch zig Zwischensequenzen, und da haben sie wahrscheinlich den ganzen Platz verbraten.
Ja. Na Mensch, du hast ja quasi fast schon moderne Sachen gespielt. Im Sinne von, wenn du mit Flight Simulator und Black's Tale und so, das sind alles Sachen, habe ich gar nicht, habe eigentlich nur zwei, oder ich schaue gerade über die Liste so, ich habe tatsächlich nur 2D Oldschool Design Spiele gespielt. Das ist ja echt der Witz. Ich habe nichts in 3D gespielt. Und zwar habe ich mir, es kam ganz neu Mitte Januar, Vengeful Guardian Moonrider, was im Übrigen in der aktuellen Maniac, glaube ich, auch mit einer 87%
sehr hoch bewertet,
ja. Ja. Es ist grandios. Es ist wirklich grandios. Es ist ein 2D Spiel von Joymasher. Joymasher haben schon Blazing Chrome und Odalus und Oniken beispielsweise gemacht. Jetzt weißt du ja, ich bin großer Fan von Blazing Chrome. Dementsprechend Vengeful Guardian hatte ich ein Video gesehen, und ab dem Tag hatte ich mir aufgeschrieben, dass das, wenn das erscheint, ich Day One kaufen muss. Es spielt sich komplett anders als Blazing Chrome, weil es ist vom Stil her so eine Mischung aus Strider, Shinobi und Hagane.
Okay.
Also der Charakter ist so ein bisschen, der erinnert mich auch an den Typen von Hagane, so ein bisschen behäbiger, und du hast aber dann so Walljumps wie bei Strider, und insgesamt ist alles so ein bisschen Shinobi-mäßig, also auch so mit japanischer Mythologie, ist der falsche Ausdruck, weißt schon, japanisches Design irgendwie, so alte Tempel und
Mittelalter,
genau.
Buddha
und ja, so weiter. Ja, irgendwie, nicht ohne dass es das so ganz explizit zeigt, aber das Ganze wirkt so ein bisschen eben wie Shinobi.
Okay.
Und ja, also ich meine eben 87 in der Maniac, absolut gerechtfertigt, grandioses Spiel. Ich habe ein bisschen die Probleme noch bei den Endgegnern, die sind teilweise recht schwer lesbar, sage ich mal, weißt du, dass du nicht so gleich weißt, was du irgendwie machen musst.
Okay.
Aber
also
hab's sehr weit gespielt, genau, hab's noch nicht durch. Auch da ist, du hast also Rücksetzpunkte. Und nicht, hast zwar Speicherpunkte nach jedem Level, aber jetzt nicht irgendwie, dass du Safe States machen könntest oder sowas.
Okay.
Also das ist schon alles richtig schön oldschool.
Puh.
Dann, wenn wir von oldschool reden, es wurde das gibt's aber schon länger, von Arcade Archives, also auf der Switch gibt's ja das gibt's glaube ich auch auf PS4 und Xbox, diese Arcade Archives Downloads, gab es früher in der Spielhalle von Saibu Kaihatsu, gab es Zero Team. Zero Team ist ein ganz normaler Side-Scrolling-Brawler, wie eben Bare Knuckle, Final Fight, so in der Art. Und auch genauso witzig. Also, ich finde ja immer so ein bisschen, ich weiß, da tut man den Leuten, die das Genre über alles lieben, ein bisschen Unrecht. Es ist so, die spielen sich ja doch alle irgendwo recht gleich. Mit Abstrichen, manches. Ja, wenn man nicht ganz so in der Materie halt drin ist, weißt du?
Ja, klar.
So, mein Sohnemann hat neulich gesagt, Papa, warum spielst du immer die, wo ein Flieger alles abballert? Also, ja, die sind alle unterschiedlich, aber es gibt halt, ja. Dann habe ich auf Empfehlung, dass der Thomas Nickel hat auf Facebook das irgendwie gescreenshottet, das Bot Gaiden, auch ein Download-Titel für die Switch, und ist ein Megaman-mäßiges, so wie Megaman X, so ein bisschen. Durch die Gegend heizen, mit einem kleinen Charakter, alles umballern, Plattformer, Action, over the top. Und das sind ziemlich geil. Dann ein Shoot'em-up, was ich dir dringend ans Herz legen möchte für die Switch. Ich weiß aber nicht, also für einen PC gibt es auch, und ich weiß aber nicht genau, ob es auch für PS4 gibt. Wings of Blue Star. Das ist, wenn dir Blazing Star gefällt, wenn du mit Pulsar was anfangen kannst, was du ja kannst, wenn du mit Xex was anfangen kannst. Also das ist so vom Design her eher so ein bisschen bunt. Ist also deswegen die Referenz zu Blazing Star und auch zu XXX. Es ist einfach ein Horizontalshooter, der sich unglaublich gut spielt, der, obwohl es, glaube ich, ein europäischer Entwickler ist, komplett vom Design her an japanische Entwicklungen erinnert, der sich super spielt. Grandioses Spiel.
Ist das nicht so ewig alt schon?
Das gibt's am PC seit 2017.
Ist das nicht noch viel, viel länger? Oder verwechsel ich das?
Nee, das verwechselste, glaube ich. Das verwechselste.
Da gab's doch mal bei irgendeiner Retro-Börse. Wer hat denn das? War das nicht der Held oder irgendjemand?
Ach, das war ein anderes. Das habe ich gestern erst in der Hand gehabt.
Hieß das nicht auch irgendwie Wings of irgendwas?
Nee, irgendwas mit Blue. Irgendwas mit Blue.
Ja.
Ja, von Project Firestorm.
Ja, genau. In so einer Pappe, ne? Irgendwas.
Richtig.
Jedes Mal,
richtig,
wenn ich das lese hier, dieses Wings of Blue Star, denke ich, das ist doch das.
Ah, okay, dann nee, ist es das nicht. Nee, ist es nicht.
Gut.
Das ist, ach Gott. Das Lustige ist, dass ich es im Keller gestern erst in der Hand hatte. Hm. Ich habe das noch, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das heißt. Ist auch egal.
Naja, ist ja wurscht.
Dann habe ich, also auf alle Fälle da aber totale Empfehlung. Also wenn man Bock hat auf Oldschool Horizontal Shoot'em'up und aber grafisch gerne was hätte, was so ein bisschen einfach so Dreamcast-mäßig auch schon ausschaut. Also jetzt nicht Pixel-Look uralt, sondern eher wirklich richtig geile Grafik. Dann sollte man sich das mal anschauen. Dann habe ich kurz angetestet auf dem Mega Drive das Live on Mars. Und gestehe aber, dass mir das nicht so gut gefällt.
Das ist so ein, tatsächlich passen.
Ein Plattformer, wo du halt durch Level läufst. Also du kannst so verschiedene Wege auch zum Teil wohl laufen. Aber ich fand das jetzt nicht so prickelnd. War so, ja, ist halt eine Neuentwicklung fürs Mega Drive, die jetzt erschienen ist.
Okay.
Dann schon geliefert, Mensch, von Strictly Limited Games. Ich war völlig perplex, als es auf einmal da stand, dass es lagernd ist, weil ich hatte es nicht vorbestellt. Das Cannon Dancer für die Switch ist schon draußen. Und Cannon Dancer ist ja quasi wie ein, ich weiß gar nicht, ob nicht sogar Entwickler mit dabei waren. Es ist wie Strider. Es spielt sich wie Strider. Gab's früher von Mitchell in der Spielhalle. Und ja, ganz, ganz großartiges Spiel. Das also taugt mir richtig. Ist my Action satt. Level schön kurz. Danach immer gleich ein fetter Endboss, der über den ganzen Bildschirm geht. Und spielt sich cool. Klar, also ich persönlich spiel's ständig mit Coins nachwerfen, weil mir das einfach zu kompliziert alles ist. Aber es ist halt einfach grafisch auch ein totaler Leckerbissen. So richtig schöne 16-Bit-2D-Optik. Und dann habe ich noch das Heidelberg 1693 gespielt. Das ist auch ein, ist so ein bisschen Castlevania-mäßig. Ja, spielt halt im, was ist das dann? 1693 ist 17. Jahrhundert, gell?
Ja,
klar. Spielt es, du hast Schusswaffen, du kannst, glaube ich, auch so Messer werfen und so und hast eine Lanze ab und an, also immer so verschiedenste Waffen, wenn ich mich richtig entsinne. Das Ding ist, es wurde ziemlich gefeiert, so in meiner Social-Media-Bubble. Mir persönlich ist es einen ganzen Ticken zu schwer. Vielleicht bin ich auch einfach zu schnell in jede Stage reingerannt und habe da um mich umeinander geballert. Aber mir war das, ja, ich bin so oft draufgegangen und irgendwie hatte ich nur so ein bisschen Spaß, nicht so richtig sehr.
Also Castlevania in Heidelberg.
Ja, genau. Ohne Peitsche.
Ohne Peitsche.
Und schlechter steuerbar. Also irgendwie, ja.
Jetzt, okay.
Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Es kann aber durchaus sein, dass wenn ich Vengeful Guardian durchhabe und Wings of Blue Star durchhabe und Botguiden und Cannon Dancer, dass ich dann Heidelberg mir nochmal näher anschaue.
Genau, Heidelberg ist immer eine Reise wert, wollte ich da noch sagen.
Das ist richtig. Heidelberg ist tatsächlich sehr
wirklich schön.
Grüße nach Heidelberg. Und das war's dann auch schon, was ich gespielt habe.
Sehr schön. Ich habe noch zum Spielen habe ich noch eins, was ich vor uns vergessen habe, ein ganz großes Highlight, nachdem ich gestern in der Kiste mein Jaguar gefunden habe und in der anderen Kiste ein von dir bereitgestelltes Netzteil und in einer weiteren Kiste tatsächlich noch direkt das RGB-Kabel, das Original Atari RGB-Kabel gefunden habe, dachte ich so, okay, jetzt gucke ich mal noch in den anderen drei Kisten. Da müsste noch irgendwo
ein Pad sein. Ich weiß genau, wohin dieses Gespräch jetzt führt.
Und dann dachte ich,
Alien vs. Predator.
Das ist 25 Jahre alt und jetzt habe ich alle Teile wieder des Puzzles. War wie so ein Adventure, finde die Einzelteile. Ich hatte sie dann alle gefunden, habe das ganze Ding hier an meinen alten CRT, meinen Sony Trinitron angeschlossen und dann das beigelegte Cybermorph reingetan und auf den On-Off-Button geklickt und es lief.
Na Mensch.
Das RGB-Bild von dem Jaguar ist der Hammer. Da muss ich echt sagen, knackscharf. Das ist wirklich richtig, richtig ein geiles Bild. Und ich muss sagen, das Cybermorph war sogar schneller, flüssiger, als ich es in Erinnerung hatte.
Ja, Cybermorph war ja auch geil.
Nein, das war doch nicht geil.
Ach nee, Quatsch, ich verwechsel es mit Tempest.
Tempest 2000 war geil.
Ja, Tempest war geil, richtig.
Das war richtig geil. Und das Cybermorph ist ja das, was dabei war mit dieser, immer wenn du irgendwo dagegen gedotzt bist oder irgendwas, kam ja dann dieser Avatar irgendwie unten eingeblendet und hat irgendeinen dummen Kommentar gegeben. Und wenn du dreimal gegen irgendeinen Berg geflogen bist, so, where did you learn to fly? Ja, und dann habe ich mal meine paar Spiele, die ich ja habe, ausprobiert. Und Iron Soldier war ganz okay. Hover Strike war und Checkered Flag war so, okay, das sieht fast genauso aus wie auf dem Mega Drive, spielt sich unfassbar beschissen, also wie auf dem Mega Drive Virtual Racing, spielt sich unfassbar beschissen und ich glaube, die Framerate ist auch unterirdisch. Also es war wirklich, ja, es war nett, das mal wieder rausgeholt zu haben und mal wieder reingeguckt zu haben und der Intro-Bildschirm ist auch cool und dieses, wenn du den Jaguar einschaltest, das ist schon ziemlich cool, aber die Spiele sind halt schwierig. Also die ich habe zumindest. Und ich kann mich auch noch gut an das Alien vs. Predator erinnern. Und das war, es sah super aus damals. Es war aber auch von der Framerate her auch unterirdisch.
Okay, beschließen wir das Ganze mit den Worten gefunden, gelacht, geschrankt.
Ja, ich habe jetzt zumindest alles wieder in die Verpackung geräumt. Ich habe sogar das RGB-Kabel noch mit reingekriegt. Und da muss ich nochmal sagen, dieses RGB-Kabel ist der Hammer.
Also, ist das, was du auch von mir hattest?
Nee, das habe ich damals irgendwo mal mit dazu gekauft zu meinem Jaguar vor 20 Jahren oder irgendwas. Das ist ja wirklich das Originale. Und knackscharf, unfassbar gut. Ich habe danach...
Ah, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ist das Bild dann knackscharf?
Ja, knackscharf, also wirklich. Ich habe direkt danach eine Duo angeschlossen, die mit einem RGB-Umbau und da habe ich nee, das sieht nicht so geil aus.
Ja, dann ist dein RGB-Umbau bei der Duo nicht so gut.
Das kann schon sein, aber das war so nicht so geil.
Sportsfreund.
So, also, Jaguar, schönes Ding. Genau. Dann hast du wahrscheinlich nichts weiter gespielt?
Nee, das war schon alles. Also ich hatte nicht so viel Zeit, ich konnte nicht so viel spielen.
Genau, ich habe das gemerkt schon. Ja, genau. Weil wir haben ja auch nebenbei noch ein bisschen was angeguckt.
Ja, aber bevor wir uns da jetzt drüber auslassen, weil wir beide halt das Gleiche auch noch geschaut haben, ich glaube, das wird fast zeitlich dann ein bisschen eng. Wobei, diesmal sind da Videogames nicht so viel drin. Also, Wolfgang und ich, wir haben beide The Walking Dead nochmal angefangen und ich bin tatsächlich, das ist der große Witz dran, richtig reingekippt. Ich bin Mitte der achten Staffel im Moment und wir haben ja schon irgendwann mal drüber gesprochen und es hat immer noch Bestand. Es baut ab der dritten Staffel ab, was auch für mich damals beim allerersten Mal der Grund war, da aufzuhören. Wenn man dann über einen gewissen Punkt hinweg ist, wird's ganz gut wieder eine Zeit lang, weil ich finde, ich glaube, es war die siebte Staffel, Ende der sechsten, Anfang der siebten.
Kommt der Negan.
Genau. Und ab da ist es ja völlig crazy mal eine Zeit lang, ohne zu viel zu spoilen. Aber tatsächlich ist das auch eine Folge. Ich habe das dann bei, wie heißt diese Website? International Movie Database jetzt. Da habe ich dann so ein paar Kritiken noch gelesen. Hat einer auch so gemeint, es kommt selten dabei bei ihm vor, dass er eine Folge sieht und dass ihn das dann noch am Tage irgendwie beschäftigt. Dass er dran denken muss, an was er gesehen hat. Ja. Und das ist bei mir ganz genauso. Ich schaue halt einen Film oder ich schaue eine Serie oder irgendwas und dann gehe ich ins Bett und dann ist das Thema durch. Ja. Aber das war wirklich diese eine Folge, die hat mich noch den Tag drauf beschäftigt.
Ja, die waren schon.
Aber ich gebe dir recht, es gibt, was sich jetzt so wirklich abnutzt, ist dieses so, Mai, sie jagen sich, oh, sie haben auf einmal keine Munition mehr. Es wird einer gejagt, oh, da kommt auf einmal wieder zwei Zombies aus dem Wald. Und
unfassbar.
Ja, unfassbar. Und wie hohl sie manchmal agieren. So dieses so, die ganze Folge baut darauf auf, oh, wenn wir den erwischen, dann bringen wir ihn um. Dann stehen sie vor ihm, dann 10 Minuten Gesülze, so dass er bloß wieder wegrennen kann.
Ja, vor allen Dingen 10 Minuten Gesülze und dann Baller, Baller, Baller und dann irgendwie 3 Meter oben drüber. Weißt du, so, sie stehen quasi point blank vor ihnen. Und also es ist, ich weiß auch warum, das war glaube ich ab der sechsten Staffel hat es wirklich abgebaut. Davor Wir haben es ja jetzt auch nochmal, ich habe es ja schon mal alle gesehen und wir schauen es jetzt nochmal an. Und ich habe dann gedacht, ja, genau, hier war irgendwo der Punkt, wo es mir alles zu doof war. Also wo die Leute so doof, also unfassbar dumme Entscheidungen getroffen haben und völlig ohne Sinn. Und genau dieses, oh, da ist ein Walker, der kommt jetzt um die Ecke. Weißt du, das sind jetzt zwei Walker. Oh Gott, wir sind zu zweit, zwei Walker. Wie lange muss ich jetzt an dem einen rummachen und sonst was? Und dann in der nächsten Szene rennen sie rum, 20 Walker, pfump, 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 Messer in den Kopf, fertig, alles erledigt. Genau die gleiche. Also es ist
Es
so
gab zum Beispiel auch
Banane.
eine Szene, da wollen sie irgendwie, keine Ahnung, sie stehen sich auch wieder mit Waffen gegenüber und der eine steht so, dass quasi niemand ihn von der Seite attackieren könnte, ohne dass er es sehen würde. Und dann wird die nächste Kameraeinstellung, jemand steht mit einer Knarre neben ihm und hält sie ihm an den Kopf. Also,
Es ist.
sorry, es ist schlicht nicht möglich, weil das Territorium, wo du gerade stehst, gibt es gar nicht her, dass neben dir jetzt auf einmal jemand auftauchen kann.
Ja,
Also
also
gut, ich bin da eigentlich nicht so, aber tatsächlich ist es bei der Serie wirklich irgendwo an manchen Stellen richtig strunzdumm. Aber ich werde es jetzt hau ich's durch. Jetzt geht
ja,
das
nee,
Staffel
das ist.
11 und
Aber ich merke jetzt gerade, also wir sind jetzt auch, wir haben mit der achten jetzt angefangen. Also ich habe schon gemerkt, in der siebten und achten, da waren auch teilweise ein paar Folgen dabei, wo ich dann irgendwie so auch ein bisschen, wie du mal gesagt hattest, so ein bisschen eingenickt oder irgendwie, ach, langweilig. Also es sind wirklich mittlerweile wirklich immer mal wieder Folgen dabei, die einfach unfassbar langweilig sind. Wo du nur denkst, oh, wieso? Und wenn ich mir dann überlege, wenn du das früher angeguckt hast, irgendwie jede Woche, und dann hattest du eine Woche, wo so eine Langweiler-Folge war, und dann hattest du so gar keinen Bock mehr.
Ja, ich habe mir eher gedacht,
Oh.
das Ende der, jetzt weiß ich es halt wieder nicht mehr, Ende der sechsten oder der siebten Staffel, ich glaube der sechsten, wenn du dann ein Jahr warten musst, dass das weitergeht.
Das war damals schon, das
Das
war
ist
schon,
schon, ja.
wen hat's erwischt?
Genau. Naja, kommen wir zu was Netterem noch. Es
Genau.
geht wieder um Videospiele, weil wir sind ja eher doch dann der Videospiele-Podcast. Es ist für Mega Drive schon etwas länger ein Metal Slug 1 portiert worden. Und da habe ich habe das nicht weiter, ge oder habe ich sogar gespielt? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Oder nur YouTube geschaut. Auf alle Fälle, es ist wirklich an sich ein nicer Port. Das Problem ist ein bisschen, es ist natürlich die Farbpalette vom Mega Drive, ein bisschen wenig Farben, aber ansonsten sah es ganz cool aus. Und es wurde, und das fand ich mega geil, aufs Mega Drive irgendwie der erste Level von Star Fox portiert. Und das komplett ohne irgendwelche Add-on-Chips oder
Ja,
irgendwas. Und das ist
schon
ja komplett
krass.
irre.
Ja.
Ja. Das ist, ja, da bin ich sehr gespannt, ob der das komplett durchzieht. Das Lustige ist, ich bin dann, nachdem ich das Video mir mehrmals angeschaut hatte, bin ich dann drauf gekommen, wie unglaublich geil eigentlich der Star Fox Soundtrack ist.
Ja, von dem ersten Level. Ich glaube, war da bisher eh nie gespielt, aber der erste Level ist schon ziemlich geil.
Mega, oder? Das ist so richtig cooler Sound. Aber speaking of Soundtracks, Shin'en haben, also hier die Münchner Shin'ens, bekannt für Nanostray und was haben sie noch alles Schönes gemacht? The Tourist, dann das
Iridion.
RMX Iridion, RMX Racing. Die haben auf sämtlichen Streaming-Portalen ihre Soundtracks veröffentlicht. Und das
Sehr
ist schon auch
cool.
ganz cool, ja. Jetzt bin ich zwar nun nicht so der Riesen-Soundtrack-Hörer zum Nebenbei, weißt ja, ich habe lieber nur die Soundtracks im Spiel und dann gefällt's mir und ich höre irgendwie das nicht so nebenbei, aber ich finde es trotzdem eine Erwähnung wert und ziemlich cool, dass sie das gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Und jetzt die Klasse, Hefte raus. Wir befinden uns in der Februarausgabe 93 der Videogames. Wieder einmal vielen Dank an cultmax.com, die die PDFs zur Verfügung stellen.
Genau.
Und dann springen wir direkt rein, hä?
Lass reinhüpfen.
Mit einem großartigen Cover.
Ja, das Cover ist ziemlich cool.
Der Shinobi von der Game Gear-Variante.
Ja, genau. Das ist das Cover einfach, das Game Gear Shinobi 2 wahrscheinlich, müsste das sein. Was ich total witzig finde, ist, für Super Star Wars haben sie ein Foto, für Terminator 2 haben sie ein Foto, für Virtual Reality haben sie ein Foto und für Streets of Rage 2 haben sie ein Mega Drive 1.
Stimmt, das ist tatsächlich, ja, auf was du manchmal da so achtest. Ja, ist
Es ist so
richtig.
lustig.
Auch herrlich, ja, das
Ey,
stimmt.
hast du mal ein Bild für Streets of Rage 2 fürs Cover? Nee. Ja, mach ein Mega Drive 1 rein, läuft schon.
Ja, ja. Ja, das Heft startet gleich mal richtig cool auf Seite 9, in dem es einen Rückblick gibt auf die besten Spiele des Jahres 1992. Mhm. Das Coole ist, wenn ihr den Podcast, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, im Abo habt und immer verfolgt habt, dann brauchen wir über die ganzen Spiele gar nicht reden, weil ihr seid bestens informiert. Wir haben nämlich über jedes Spiel, was da drin vorkommt, uns mindestens eine Minute drüber ausgelassen. Also ich blätter gerade so drüber. Wir haben tatsächlich über jedes Spiel, was da drin ist, irgendwas
zu sagen gehabt. Vielleicht nicht über Dragon's Trap, aber ich glaube schon.
Ja, aber ansonsten, ich meine, es wird tatsächlich jedes Spiel, was vorgestellt wird, sollte man als gestandener Zocker irgendwann mal gespielt haben. Von Super Mario Kart über NHLPA Hockey 93. Ah, was mich dazu bringt, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ein japanisches EA Hockey für Mega Drive bekommen.
Oh.
Ganz schlankes Geld, also weit unter 10 Euro. Ja. So dass ich sagen muss, das lasse ich dann auch. Also das war bei einem Set mit dabei. Mhm. Und das werde ich behalten. Einfach als Erinnerung an unsere EA Hockey Sessions. Genau. Dann wird noch vorgestellt Robotector 2, Super Mario Land 2, Magical Quest als Spiel mit bester Grafik, was wir ja letzten Monat erst hatten. Mhm. Gates of Thunder als bestes PC Engine Spiel. Beste Akustik, Parodius, also ja, Link to the Past wird vorgestellt nochmal kurz, Last Resort für Neo Geo, es ist alles dabei und das sollte man alles mal gespielt haben.
Genau.
Und ich würde sagen, also da viel mehr redet man da auch gar nicht zu, das ist ja Quatsch.
Na.
Man das alles schon mal. Womit würdest du weitermachen wollen? Mit der Warp Zone?
Ja. Oder? Was haben wir denn? Ja, die Warp Zone können wir mal reingucken. Tiny Toons fürs Mega Drive.
Stimmt, was dann ein komplett eigenes Spiel wird.
Kommt raus. Wird
angekündigt schon mal, genau.
Genau, dann Cybernator fürs Super Nintendo, quasi der Nachfolger von, wie hieß es?
Assault Suit Falcon.
Assault Suit Lanus fürs Mega Drive, genau. Und Falcon ist dann hier für Super Nintendo und wurde dann für den Westen in Cybernator umbenannt.
Ja, und wurde ja auch von Konami eigentlich nur gepublished.
Genau, das hat der NCS ganz normal rausgebracht.
Ganz genau. Da freue ich mich drauf, wenn wir das anspielen. Mhm. Weil ich habe das in nicht so super guter Erinnerung, beziehungsweise in der Erinnerung, dass man sich halt ein bisschen reinfuchsen muss.
Ja, diese ganzen Dinger, die waren immer ein bisschen mit reinfuchsen. Da gibt's dann auch noch das Assault Suit Lanus 2 für den Saturn. Aber das kommt in ein paar Jahren.
Mhm.
Genau.
Dann die Mega-CD-News finde ich, also ich finde sie A, erwähnenswert, finde ich witzig, dass sie ja Sega-News haben und dann Mega-CD-News nochmal extra. Mhm. Da sieht man mal, wie man dem Ganzen damals dann doch eine Wertigkeit beigemessen hat, dass das Mega-CD halt ordentlich durchstarten könnte.
Ja, klar.
Es wird vorgestellt Denin Aleste, also der Nachfolger von Musha Aleste, was dann in Europa Robo Aleste hieß.
Genau.
Und ja, ich bin, weiß nicht, wie es dir geht, ich bin nie so richtig reingekommen.
In Robo Aleste?
In Robo Aleste, ja.
Doch. Also das habe ich damals, hoch und runter gespielt. Das war, die Musik fand ich super. Da weiß ich noch, da habe ich auch noch irgendwo eine Kassette, das habe ich mir auf Kassette gezogen und habe das tatsächlich im Walkman gehört, zusammen mit Batman Returns.
Mhm. Also genau, ich weiß noch, Robo Aleste hatte ich auch, Batman Returns wahrscheinlich nicht, aber Robo Aleste habe ich auch so gehört.
Also das war schon irgendwie ziemlich cool. Ist halt ein ganz anderer Soundtrack als Gate of Thunder oder sowas. Also es ist gar nichts mit Metal irgendwie, aber es war einfach damals, das fand ich sehr cool. Und ich fand das Spiel auch ziemlich cool. Jetzt in der Nachschau, ich habe es neulich mal wieder gespielt, zieht sich ganz schön, muss ich sagen. Also das sind mir die Level teilweise viel zu lang.
Und spielt sich's wie Musha Aleste? Ich muss gestehen, ich habe es jetzt nicht nochmal angespielt. Ich wusste nur, dass ich nie so richtig reingekommen war. Der Witz ist ja ich habe es auch in der Sammlung stehen. Mhm. Aber habe das nie so richtig gespielt.
Also es hat ja, gut, der Test kommt wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Monaten mal. Also, aber es war, ich fand's grafisch teilweise echt gut, hab gute Erinnerungen dran. Also es ist wirklich ein Spiel, was ich gerne gespielt habe.
Okay.
Ja.
Dann noch ein Full-Motion-Videospiel, Time Girl.
Ja. Habe ich gestern beim Rumräumen auch wieder die Spinecard gefunden für das PAL.
Okay.
Fiel mir in die Hände. Ja, es ist ist eins von den Full-Motion-Spielen, wo ich sage, ist mir nix. Irgendwie, da spiele ich lieber ein Road Blasters oder ein Thunderstorm FX. Mhm. Das macht irgendwie mehr Bock. Das hat mir, keine Ahnung, vielleicht bin ich da zu wenig Anime oder irgendwas, aber hat mich irgendwie nicht richtig abgeholt.
Okay. Ja, ich hab das ist bei mir ewig her, dass ich es gespielt habe. Und da bin ich auch, ich meine mich zu erinnern, irgendwann hängen geblieben und nicht weiter gewusst.
Ah, das ist auch schwer. Ja, das ist auch. Naja. Und irgendwie, wie gesagt, es war auch von der Thematik her irgendwie gar nicht so geil. Irgendwie waren die anderen zwei besser. Oder sie kamen vielleicht auch zuerst oder ich hatte sie zuerst und dann war halt irgendwie dieses ganze Ding Full Motion Video links, rechts gedrücke, war dann halt vielleicht für mich auch rum. Keine Ahnung.
Naja, dann kommen wir gleich in die, in meinige
Lieblings- die Engine-Zone.
In die Engine-Warp-Zone, genau. Und diesmal ist mit Erzong, was ich persönlich gar nicht so gut finde. Mhm. Es ist schon okay, aber das war jetzt so, warte, wie drücke ich das am besten aus? Ich verstehe das sowieso auch immer nicht, wenn sie auch bei Parodius oder auch bei, wie heißt das andere, Parasol Soldier, nein, nicht Parasol Soldier.
Star Parodia.
Star Parodia, dankeschön. So immer sagen so, haha, das ist so super lustig und ich hatte Tränen in den Augen. Ja, es ist halt witzig, es ist humorvoll, aber es ist halt jetzt nicht, genau. Und den Humor bei Erzong fand ich dann irgendwie total krude und das war so gar nicht mein Ding. Also das war, ja, irgendwie nicht so der totale, der Soundtrack war ganz cool, daran kann ich mich erinnern, weil das ist so ein, wie nennt man diese Art Musik? Ich fand ihn auf alle Fälle gut, keine Ahnung. Genau, dann oben rechts gibt's einen Screenshot von Dragon Slayer, was ich persönlich ja sehr verehre. Mhm. Ein sehr schönes Rollenspiel. Sie schreiben, es wäre ein komplexes Action-Adventure im Zelda-Stil. Es stimmt nicht. Mhm. Es ist ein Rollenspiel wie Final Fantasy.
Okay.
Das ist ein ganz normal rundenbasiertes JRPG, was extrem auf Grind ausgelegt ist aber auch.
Okay. Mhm.
Und das war mir gar nicht so bewusst. Hab's aber ja jetzt neulich, ich habe das bestimmt 10 Stunden gespielt. Und hat
geil, halt wenn man so wieder reinkommt, ne?
Und es spielt sich so wie Lunar auch oder so. Es ist ganz komplett ähnlich. Mit ganz für damalige Verhältnisse schöne Zwischensequenzen auch und so, also so gemalte Bilder und so. Ja. Dann wird noch Exile vorgestellt, was ich ja seinerzeit japanisch durchgespielt habe, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde es eigentlich ein ganz nettes Spiel. Es ist halt nicht total gut, aber ich mochte das schon. Das
wird hier mit 42 abgestraft.
Ja, was ich nicht verstehen kann. Dann und aber in Shadow of the Beast bekommt dann 47. Wobei ich auch da witzig finde, das Shadow of the Beast kam doch an sich recht gut immer in den Amiga-Magazinen und so weg, meine ich.
Ich weiß nicht, ob das. Also es war auf jeden Fall, es hat eine riesen Fanbase gehabt. Warum auch immer.
Weil jetzt gute Grafik, Spielwitz gegen Null. Shadow of the Beast spielt sich ähnlich wie auf dem Amiga.
Ja.
Ja, und spielt sich halt genauso beschissen. Tut mir leid. Es ist einfach kein gutes Spiel.
Also es sieht wirklich super aus. Die Musik ist auch okay. Aber das Spiel an sich ist einfach so Banane. Und ich finde die Gegner auch so unfassbar random. Also wirklich so, wo ich so denke, diese Gegner sind einfach, da hat sich irgendjemand, keine Ahnung, irgendwas überlegt, was aber überhaupt gar nicht hierher passt. Also es war, ich verstehe das auch nicht, das Shadow of the Beast.
Was ich gerade beim Überfliegen hier sehe, ist, dass auch noch Terra Cresta 2 getestet wurde. Und jetzt ist das schon ein Shoot'em-up, aber ich, Depp, habe das echt vergessen zu spielen. Habe ich mir nicht angeschaut.
Terra Cresta gab es vor langer Zeit schon mal für den Amiga. Nö, ist mir auch irgendwie.
Ja. Also ich habe es nicht gespielt.
Nee,
ich da auch nicht. Muss ich gerade komplett passen.
Aber was ich witzig finde ist, ich weiß nicht, wo ich es jetzt neulich mal gelesen habe, war das in der Retro, irgendwie in der Retro-Gamer oder irgendwas, da ging es um Cinemaware. Und da stand irgendwie drin, Cinemaware wäre mehr oder weniger auch pleite gegangen, weil sie sich mit diesem Came from the Desert für die TurboGrafx 16 verhoben haben.
Aha, okay.
Und das steht ja auch hier drin, neben einigen Adventures der amerikanischen Software-Schmiede Cinemaware, mittlerweile pleite, bla bla bla. Die hatten ja auch irgendwie dieses TV-Sports oder Sports Talk, Football oder sonst irgendwas mit rausgebracht für die TG16. Und das It Came From The Desert. Und das habe ich mir mal angeguckt. Also ich habe das gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es für die Engine auch so Full-Motion-Videospiele quasi gab, wo so ein paar Videos mit drin sind. Aber das sieht halt noch beschissener aus als auf dem Mega-CD. Das muss man echt sagen.
Das sind auch Dinge, die habe ich nie gespielt.
Ja.
Wobei ich mich gerade frage, wo du das Zitat gefunden hast, das steht mittlerweile pleite.
Ganz links, auf der Seite 26, über dem Shadow of the Beast Bild.
Okay. Genau. Okay. Ah, verrückt.
Ja. Witzig, ne?
Ja. Dann, weil es gegenüber die Werbung gibt für das Supervision. Mhm. Ich habe tatsächlich mir auf dem Mister das gesamte ROM-Set für das Supervision installiert und habe einiges mal angespielt.
Ja.
Und ganz ehrlich, das ist eine Frechheit. Wirklich.
Ja.
Also dieser Pieps-Sound, mhm. Super Soundsystem machen sie als Werbung.
High-Quality-Stereo-Sound.
Mhm. Unglaublich. Das ist wirklich krass. Und die Spiele, gut, klar, es gibt halt Ballerspiele, es gibt hier so eine Breakout-Variante, wie sie da zeigen. Es gibt alles irgendwie in schlechter halt einfach, also so wie das passende Gameboy-Spiel dazu bei Wish bestellt.
Mhm.
Aber ja, also ich habe wirklich eine halbe Stunde mir ganz viele von den Dingern mal angeschaut. Mhm. Es ist crazy, was damals gemacht wurde, wirklich.
Ja.
Und ich glaube, auf dem Schulhof haben sie dich ausgelacht, wenn du mit einem Super Vision ankamst.
Verkloppt haben sie dich.
Aber echt. Jetzt geht's los. Wir sind auf Seite 30.
Neo Geo.
Neo Geo und es wird Viewpoint gezeigt.
Mm.
Und das bringt mich, meine Erinnerung brachte mich dann dahin, das war also in dem Februar 93, Februar, März hatte ich Winterferien von der Schule und bin zu meiner Schwester nach München gefahren. Das erste Mal mit einem, warte mal, kann das schon mit eigenem Auto? Nee, da hat mich jemand mitgenommen. Nee. Richtig. Nee, da hat mich ein Bekannter damals von unserer Familie mitgenommen, der in München gelebt hat und hat meine Schwester besucht, weil da war ich dann ja das erste Mal im Highscore Games und auch in der Gamezone.
Mhm.
Und da gab es nämlich in der Gamezone ein Viewpoint.
Okay.
Und das war ja ultra limitiert und insane teuer. Also egal, was jetzt steht in den Zeitungsanzeigen, dass das irgendwie für 600 Mark oder so zu haben war, es war teurer.
Nee.
Weil es doch... Weil es schlicht keine gab.
Okay, das war ja Anfang des Jahres, ja, stimmt.
Das ist für absurde Summen verkauft worden in der Gamezone. Hm. Also wir reden von vierstellig.
Okay. Und also ich habe ja nur den Schwank habe ich ja, glaube ich, auch schon 10-mal erzählt in den 30 Folgen. Ich habe ja nur am Dynatex in Essen, das muss dann irgendwie Mitte, Ende 93 gewesen sein. Ich habe nur gesehen, wie einer da für 400 Mark ein oder 500 Mark ein Viewpoint gekauft hat in bar.
Mhm. Ja, das wird sich dann später normalisiert haben. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, das kam halt irgendwie auch nur in Winzmengen nach
Europa. Ja, sie haben ja auch geschrieben, aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zwischen SNK und Sammy wurden nur 8000 Stück produziert. 4000 Spielhalle, 3000 Japan, 1000 Staat.
Ah, na schau, da hast du es. Ja. Mhm. Weil ich habe damals im Highscore Games einen kennengelernt. Also ich glaube, gesehen habe ich es im Gamezone. Mhm. Aber im Highscore Games habe ich dann einen kennengelernt, der irgendwie sich einen Tiny Toons und einen Contra gekauft hatte.
Mhm.
Und dann haben wir auch bei dem daheim noch was gezockt. Und der hatte mir das dann eben auch erzählt, dass das Viewpoint so super teuer ist. Mhm. Aber wie es halt damals so war, man hatte ja kein Social Media oder irgendwas.
Naja.
Das war eigentlich ein ganz netter Typ. Aber der Kontakt war halt genau nur das eine Mal.
Okay.
Als ich bei meiner Schwester zu Besuch war. Ja, dann, und Viewpoint immer noch. Also es ist halt unglaublich schwer, aber ist halt ein Hingucker nach wie vor.
Total. Ja. Gab es ja dann nochmal eine Neuauflage für die PlayStation.
Stimmt. Und Mega Drive auch.
Fürs Mega Drive gab es das auch. Das ist ein US-Exklusiv-Veröffentlichung. Die hatte ich auch mal vor Jahren. Halt ein bisschen weniger bunt, aber eigentlich gar nicht schlecht.
Mhm.
Muss man sagen. Und wie ich gestern festgestellt habe, bin beim bisschen rumgeräumt, bin ich über einen Electronic Arts Flyer für Sega Saturn Spiele gestolpert. Unter anderem war da auch Viewpoint angekündigt als Veröffentlichungstitel. Hat's aber nie geschafft auf den Saturn.
Da war dann, ja, als die Umsetzung kommen sollte, war dann schon der Saturn eher dem Untergang geweiht.
Wahrscheinlich, ja. Wobei das ja auch einer der ersten Titel mit war für die PlayStation. Der ist, glaube ich, in den USA noch in dieser großen schwarzen Kiste erschienen.
Ja, das ist eine große, lange Packung, genau, stimmt.
Ja.
Ja.
Naja.
Ja. Naja, wir befinden uns direkt bei den Tests in einer Galaxy Far, Far Away.
Ach ja, herrlich.
Spielen in einer Zeit, wo Star Wars noch Krieg der Sterne hieß. Zumindest in Europa, Deutschland.
Stimmt.
Ja, damals haben wir das noch als Krieg der Sterne bezeichnet. Und wir haben den Test auf Seite 36 von Super Star Wars.
Herrlich.
Echt? Ist das das, was du dazu zu sagen hast?
Die Erinnerung spricht gerade aus mir. Es war herrlich. Ich weiß nicht, wo wir es bestellt haben.
Bayer. Ganz sicher beim Bayer.
Videospiele Bayer wahrscheinlich, genau. Die US-Version Und wir hatten uns, und dieses Modul kam und wir haben es gespielt und dieser Sound und die Intro-Sequenz und oh Gott, ich weiß noch, wir haben das so, so hart gefeiert, wie man so schön sagt heutzutage. So ja, hart also gefeiert und durchgespielt. Und ich habe jetzt reingeguckt und habe gedacht, wie kann man das durchspielen?
Genau das ist auch das, was ich mich frage. Das Einzige, es ist ein bisschen verzeihend, weil du halt eine sehr lange Energieleiste hast. Und permanent Gegner, die du abschießt, eigentlich Herzchen wieder hinterlassen, um ja, dass du deine Energieleiste auffüllen kannst wieder. Aber, also das funktioniert im ersten Level, das funktioniert auch noch im zweiten Level. Wenn du dann aber in diesem Sand, wie heißt das?
Dieser Sandcrawler.
In einem Sandcrawler, genau, wenn du in ihm drin bist, dann ab da kann es dann sein, dass es wirklich ein bisschen schwieriger wird. Und das Lustige ist, ich habe, ich habe ein Zitat gefunden noch, das muss ich noch gerade hier raussuchen. Genau, Es wurde gesagt im, ja gut, jetzt ist das Ding wieder, es kam vom Flux-Magazin. Mhm. Die haben geschrieben, die haben Super Star Wars auf den Platz 25 der besten 100 Videospiele überhaupt gelobt. Und sie haben gesagt, es wäre das zweitbeste Super Nintendo Plattformspiel nach Super Mario World. Und da denke ich mir so, sorry, habt ihr mal andere Spiele gespielt? Weil, also gerade das Plattforming bei Super Star Wars ist mehr als nur kritikwürdig. Das ist nämlich in unfassbar weiten Teilen wirklich richtig, das ist wirklich furchtbar. Und ja, also was es rausreißt, ist einfach, man kann mit einem X-Wing fliegen, man schießt am Ende, ohne jetzt spoilen zu müssen, schießt halt einfach dann die Raketen in den Todesstern rein.
Sprachausgabe.
Sprachausgabe, use the force, Luke. Richtig, genau. Oh. Ja, und alles baut halt natürlich auf den Filmen, auf dem ersten Film auf. Man hat wirklich das Gefühl, hey, wie geil, man spielt einfach den Film nach. Mhm. Und das sind alles auf der positiven Seite, aber die Spielbarkeit ist, weiß ich nicht. Es ist schon alles sehr clunky.
Also es ist schon, Also ich finde, die 3D-Sequenzen auch mit dem Sandspeeder sind auch okay, ist jetzt alles natürlich heute nichts mehr Besonderes. Aber wie du sagst, diese ganzen Hüpfsequenzen, dich wirft es ja auch zurück, wenn du getroffen wirst. Ne? Wie war denn das? Du fällst ja immer hin und das zieht sich dann. Und das ist so nervig. Also ich fand's einfach nervig zu spielen.
Ja,
rein vom Spielen her.
Das
an sich ist natürlich Star Wars. Geil.
Richtig.
Star Wars spielen kann man heutzutage natürlich nicht nachvollziehen, wie das damals war vor 30 Jahren. Da waren ja die erste Trilogie war quasi gerade 20 Jahre alt geworden. Also 83 kam das raus, ne? Return of the Rückkehr der Jedi-Ritter.
Mhm. Und das sind 20 Jahre.
10 Jahre alt. 10 Jahre. Ah ja, stimmt. 10 Jahre waren das ja erst.
Mhm. Oh Gott.
Genau. Da waren das erst 10 Jahre. Aber da kam gar nichts Neues von Star Wars. Da war überhaupt gar nichts. Und
ja, da war nicht mal dran zu denken, dass es eine neue Trilogie geben würde.
Ja, oder sowas. Da kam gerade im Sommer 93 kam, glaube ich, da die, jedenfalls als Übersetzung, kam, glaube ich, diese Timothy Zahn Trilogie raus.
Stimmt, die wir auch verschlungen haben.
Och, die war so gut. Die hätte ich gerne als Filme gehabt. Aber das war so die Zeit, wo das dann langsam wieder losging mit Star Wars, dass das wieder, dass da ein bisschen was, ja, sich bewegt hat. Ich meine, es hat jetzt noch 6 Jahre gedauert, bis die Episode 1 rauskam. Aber das kann man ja heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen, diese Durststrecke quasi. Wenn du da einmal angefixt warst und es gab einfach nichts Neues oder irgendwas und dann kommt Super Star Wars und du spielst einfach den ersten Film, wie du es gesagt hast. Also ich weiß noch, wie wir da vorhingen und so, wow, wir fliegen jetzt in diesem Trench da und es war alles super.
Wobei man auch, also Star Wars war, oder Krieg der Sterne eben, war tatsächlich zu der Zeit auch, das war nicht so ein Phänomen, wie das heute ist. Das war so ein Phänomen in den USA. Mhm. In den USA war da viel mehr der Riesenhype, als wie das halt in Europa oder, also ich weiß es noch von Deutschland ohne, also eben 93. Wir waren ja noch hinterm eisernen Vorhang, als die normale Trilogie eben in den Kinos lief. Aber wir waren insofern gehypt, dass wir wussten, es ist ziemlich geil. Und es lief auch damals dann gerade auf Pro7 im Fernsehen, weiß ich noch, weil ich bei meiner Oma saß und das mit dem Videorekorder dann auch mitgeschnitten
habe. Ja, ich habe die natürlich auch auf Video.
Und genau. Und da... Es war aber überhaupt nicht zu vergleichen, wie mit dem Hype dann, als die zweite Trilogie kam und dann eben auch die dritte. Das war was völlig anderes. Das war, ich finde, so Krieg der Sterne war eher so ein Nischenthema für Fans.
Ja, das war auf
jeden
Fall.
Und eben noch nicht so Popkultur, wie es dann im Nachgang wurde. Das ist halt schon irgendwie noch weit davon entfernt. Ja, erwähnenswert eigentlich noch da dazu, wenn man das Star Wars nachholen wollte, dann später und nicht auf dem Super Nintendo spielen wollte, gab es das auch für die Wii und es gab es später dann auch für die PlayStation 4 und für die PlayStation Vita.
Echt?
Wobei ich heute nochmal nachgeschaut habe, also für die PlayStation 4 gab es das damals in einem Bundle, wenn man Star Wars Battlefront gekauft hat für PlayStation 4, gab es das als Vorbestellercode.
Ah, okay.
Und jetzt gerade habe ich im Sony Store nachgeschaut, konnte man es nicht mehr kaufen. Da, ja, ist aber eben auch die Frage, ob man das wirklich noch mal kaufen wollen würde. Ich finde es okay, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich völlig drauf ausflippen würde. Das Witzige ist auch, wenn ich habe so ein bisschen noch recherchiert, wie die Zeitschriften damals das bewertet haben. Und da siehst du halt voll, dass die US-Magazine halt einfach maximal gehypt waren von Star Wars. Weil die, wie kannst du in dem Spiel, weißt du, es hat, in der Game-Fan hat es 94% bekommen. In der Games-Master 92%. Okay. In der N-Force 95, in der Super Play 89, in der Super Pro 95.
Ja.
Also da finde ich so die Durchschnittswertung, die Leute auf GameFAQs oder auch bei uns auf RetroPlays, da ist die Durchschnittswertung so um die 7. Also ich habe das bei RetroPlays mal zusammengezogen. Da gibt's von 6,6 bis 8,0 haben wir alles im Wertungsspektrum, weil das ja pro Release bei uns gewertet wird.
Ja.
Und die US-Version hat, glaube ich, eine 6,6 und eine 8,0 hat die Japan-Variante, glaube ich, die ja identisch sind, aber es sind halt unterschiedliche User, die sie bewertet haben.
Klar.
Und dementsprechend würde ich auch von grob einer 7 ausgehen. Und bei GameFAQs ist es auch, es sind 3,5 Sterne von 5 Sternen, also auch eine 70. Und das ist so das, was ich dem Spiel auch zugestehen würde.
Ja, also ich finde, die 80% gehen hier total in Ordnung für die damalige Zeit.
Einfach als grafischer Leckerbissen auch, wie man es schön auf dem großen Screen da sieht, dem Screenshot auf Seite 37, das war halt was völlig Irres, durch den Todessterntunnel da so durchzufliegen.
Das war total irre. Und wie gut es dann aussah damals, herrlich.
Ich kann nicht sagen, wie schnell es war, das kann ich leider nicht sagen, weil ich habe es diesmal nicht so weit gespielt.
Ich auch nicht. Ich wollte es eigentlich mal durch, aber ich hatte dann irgendwann ging es mir so auf die Nerven, ich hatte dann keine Lust mehr.
Dass ich, ich kann nicht sagen, ob das besonders ruckelt oder ob das flüssig war, das weiß ich nicht. Aber der zweite Level war wirklich flüssig, fand ich.
Ja.
Das ist da, wo diese Javas da auf dich zugefahren kommen.
Die Sandspeeder-Dinger, die waren völlig in Ordnung, also da gab's nichts.
Ja, also tatsächlich tolles Spiel. Kann man,
irgendwie
kann
ein man tolles schon nochmal gespielt haben. Also einfach, keine Ahnung, wenn es jemand jetzt spielt, der es damals nicht gespielt hat, der wird sich wahrscheinlich fragen, ja, Star Wars Rotz.
Auf alle Fälle ist es besser als die NES-Version.
Oh ja, auf jeden Fall. Alles ist besser richtig. Als NES.
Nein. Mir fällt da eine Konsole sofort ein, die schlechter ist.
Was?
Die hat ein super RGB-Bild, hat mir der Wolfgang gesagt.
Hat sie auch.
Ja, dann sind wir auf der nächsten Seite. Es gibt Chuck Rock und Cosmo Gang.
Chuck
und
Rock redet man nicht
gleich drüber. Genau. Ich mag das Character Sprite schon allein nicht.
Ich auch nicht. Aber Cosmo Gang ist witzig.
Ja, fand ich auch.
Muss ich echt sagen, ich hatte den Namen irgendwie immer auf dem Schirm, aber wusste überhaupt gar nicht, was es für ein Spiel ist. Weil ich es nicht gelesen habe und gar nicht. Es war irgendwie keine Ahnung. Und dann, es ist halt Galaga. Eine Fortsetzung von Galaga und ziemlich cool, finde ich sogar.
Fand ich auch. Also hat mir durchaus Laune gemacht. Das war, ja, aber tatsächlich viel mehr kann man fast nicht dazu sagen.
Nette schön
Grafik
bunt.
In 16-Bit, genau.
Schön Galaga.
Bunt und ja. Galaga. Und es ruckelt nicht.
Ja.
Ein Gag mal auf Kosten des Super Nintendos. Hier werden alle werden abgewatscht.
Genau. Ja, genau. Ja,
und jetzt kommt es ja noch schlimmer. Mhm.
Super Swift.
Genau, weil wir sind auf Seite 40, der Test von Super Swift. Und jetzt muss ich erstmal richtig mich blöde anstellen. Aha. Ich habe es nicht hinbekommen, mit dem Heli zu fliegen. Ich gestehe, ich habe das Spiel nicht original. Mhm. Ich habe es also auf dem Mister gespielt. Mhm. Und es gibt irgendwie nicht mal ein richtiges Optionsmenü, sondern was man so drückt, dann ist sofort Start und man startet mit dem Jeep und eiert durch die Gegend rum in einem Ballerspiel, es ist überhaupt nicht meins. Es gefällt mir null.
Aber damals hast du es schon gespielt.
Ja, und das Intro war geil.
Firepower 2000.
Ja, genau. Und das Intro ist halt cool. Die Musik ist auch ziemlich cool. Aber das Spiel an sich, überhaupt nicht mein Fall.
Überhaupt gar nicht. Also ich bin auch gar nicht reingekommen. Es hat mich überhaupt gar nicht gepackt. Ich weiß es nicht. Wie auf der Seite 41, die Videogames war auch sprachlos und hat nur X hingeschrieben als Bildunterschriften.
Sehr schön, ja.
Ja, es ist halt so, wir haben es ja lange nicht mehr bemüht, aber es ist halt so Euro-Shooter. Mhm. Jeder Gegner braucht Unmengen von Treffern. Es ist irgendwie behäbig. Nee, also ich habe es gleich wieder ausgemacht. Ich habe mich nicht lange damit beschäftigt, weil ich wusste, wir haben es damals relativ viel gespielt und ich war damals auch schon kein Riesenfan davon.
Mhm. Nee, tatsächlich war, ich glaube, das war einfach so dieses, man hatte halt Space Megaforce durch, man hatte Accelerate durch, man wollte irgendwas anderes spielen und dann hatten wir das halt und dann haben wir es ein bisschen gespielt. Aber ja, das war einfach kein so toller Titel. Nee. Naja, machen wir gleich zum nächsten. Auch kein so toller Titel, also eigentlich ein super toller Titel, nämlich Wing Commander. Mhm. Aber die Umsetzung auf dem Super Nintendo ist natürlich der Hardware geschuldet nicht so unglaublich famos.
Aber viel, 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 viel besser, als ich erwartet hatte. Muss ich ehrlich sein.
Ja.
Mhm. Ich habe mal ein paar Meter reingespielt. Es sind tatsächlich diese ganzen, ich sag mal, Filmsequenzen sind drin. Gerade vom Start, die haben mich damals auf dem PC halt immer unfassbar beeindruckt. Also dieses Rennen zum Hangar und dann in den Hangar einsteigen und dann geht irgendwie die Luke zu und so weiter. Das ist alles mit drin. Da war ich relativ beeindruckt. Und die Ballerei, das Spielgeschehen fand ich jetzt auch völlig, völlig akzeptabel spielbar. Also es war jetzt nicht... Es ist jetzt nicht wahnsinnig toll und super schnell, aber es ist gut spielbar. Also hätte ich so nicht erwartet.
Ja, und ich denke mir auch, also weißt du, dafür, dass ein Super Nintendo 200 Mark gekostet hat,
naja,
dafür hast du für den PC noch nicht mal eine Grafikkarte bekommen, die das hergibt.
Oder eine Soundkarte oder irgendwas. Ich meine, du musst ja das ganze Gerümpel zusammenbauen. Mhm. Und dafür, das, was ich gesehen habe, und das alles auf Modul halt auch. Gut, ich meine, damals gab es keine CDs. Musste auch 10 Disketten irgendwie installieren. Aber das fand ich schon gut. Also jetzt nicht schwer beeindruckt, aber die 72 sind ja durchaus gerechtfertigt, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Wenn man das wirklich in Relation setzt zu dem, was das System halt kann, war das schon wirklich völlig in Ordnung, das Gebotene.
Und auch sagt, das kann man spielen. Und man kann es gut spielen. Also muss ich sagen.
Also das Ding ist so, man wird es heute wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ganz ehrlich.
Nein.
Das ist so. Nein. Aber ja, bin ich ganz auf deiner Seite. Find auch die 72% wirklich in Ordnung.
Genau.
Kann man durchaus sich in die Sammlung stellen.
Das war.
Im Gegensatz zum Skulljagger.
Skulljagger. Michael
Skulljagger.
Skulljagger.
Was ein Plattformer ist mit einem Piraten auf dem Super Nintendo. Ich meine, ich habe neulich auch erst ein Video gesehen vom Gregor im Retro Club. Da hat er das auch mitgezeigt. Ja, wir können ganz schnell drüber gehen. Furchtbares Spiel. Totaler
Unfassbar
Dreck.
Unfassbar beschissen. Aber ich habe mir aufgeschrieben, ist schon eine Weile her, dass ich es getestet habe, aber irgendwie war die Musik im ersten Level ganz cool.
Okay, na schau.
Aber brauchen wir nicht weiter drüber reden, Grütze.
Ja, also
Grütze.
Nicht wert, nochmal neu gespielt zu werden.
Wo wir gerade bei Grütze sind.
Ja, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Es geht auf Seite 46 um Another World.
Mhm.
Und ich habe es wirklich versucht. Aber es ist eigentlich Mist.
Es ist zu frustig. Also ich finde Another World oder Out of This World, wie es auch irgendwo auf der Welt heißt, ich glaube in Japan. Das Intro gucke ich mir immer wieder gerne an. Es ist zwar irgendwie bescheuert, ich weiß noch, wie wir damals auf dem Amiga das angeguckt haben, wie sich da, ich glaube im zweiten Level gehen seine Augen so auf, wo er da in diesem Gefängniskorb hängt. Und dann siehst du so zwei große Vierecke, die so hochklappen. Aber es war damals einfach dieses Intro, wie er mit seinem Auto dort vorfährt und dieses Gewitter. Das war einfach cool und es sieht, ich finde, es hat immer noch dieses Flair, es sieht immer noch gut aus. Aber spielerisch ist es halt meiner Meinung nach viel zu frustig. Ich schaffe den ersten Level ab und zu mal, 20 Jahren kenne ich den jetzt langsam, aber auch da ist es mir zu, für mich zu langsam und es zieht sich zu sehr und halt wirklich dieses Trial and Error und dass du immer wieder von vorne anfangen musst und das ist mir echt too much. Das gefällt mir nicht.
Also mir ging es ganz genauso. Ich hab's, aber irgendwie habe ich auch immer mich dann gefragt, ob ich mich einfach zu blöd anstelle. Weil ich meine, zwei Redakteure geben einen super.
Ja.
Und irgendwie dann ist so dieses Typische, dass man so sich hinterfragt und denkt, so lässt du dich einfach nicht genug drauf ein. Aber nee, es ist einfach nicht nichts, wo ich gedacht habe, jetzt ich will den ganzen Abend damit verbringen.
Es ist halt so, er schreibt es hier, der JB, wer ist denn das? Keine Ahnung. Jan Barisch, genau. Er schreibt hin, obwohl es bei Another World von knackig schweren bis unfairen Stellen nur so wimmelt, müsst ihr schon sehr leicht zu frustrieren sein, um das Joypad vorzeitig ins Korn zu werfen. Viel öfter setzt sich die einmal probiere ich's noch Mentalität durch. Das ist richtig. Also es ist schon...
War bei mir auch so.
Ich hab Bock, das nochmal zu spielen und damals war das auch so eine, wo ich so gedacht habe, ja... Das hat man schon immer mal gemacht und man kam dann auch weiter. Aber aktuell ist mir halt dieser Zeitinvest irgendwie, das ist mir nicht mehr wert.
Das ist ja, das ist halt dann auch genau so. Richtig. Früher ist man um 14 Uhr von der Schule nach Hause gekommen,
ja.
Hatte eh nur noch das eine Spiel, was man nicht durchgespielt hatte, und dann hat man es halt probiert und wieder probiert und wieder probiert.
Und wieder und wieder draufgegangen und wieder von vorne und das. Für mich ist es fürs Intro und so weiter und so von der Look and Feel ist halt ziemlich geil. Das ist auch immer noch so, dieses Reduzierte und so weiter. Das passt alles sehr gut zusammen. Die Musik ist ganz cool oder diese Soundeffekte alles. Aber ich würde es nicht als 80er Spiel einschätzen. Also nicht für mich zumindest.
Finde ich auch überbewertet. Richtig. Das nächste Spiel, denke ich, können wir überspringen, Full Metal Planet. Ich habe es nicht gespielt, mir ich gar nicht angeschaut. Nicht ich sehe Hexfelder und da muss ich schon viel Freizeit haben, dass ich da noch Bock drauf habe.
Super Konflikt, genau.
Genau, ja, es gibt ein paar Titel, die ich da gern mochte, Nektaris und so, aber nee, bin ich raus.
Genau.
Genauso die Sportspiele-Adaptionen vom Mega Drive umgesetzt, John Madden Football und NHLPA Hockey, können wir auch drüber springen. Haben zwar ein Videogames Classic bekommen, sind auch super Spiele, ganz sicher, aber outdated würde ich jetzt so nicht mehr spielen.
Ja,
total. Ich muss auch gestehen, ich habe dann die nächsten drei Spiele, Home Alone, Road Riot und Q-Bert, mir nicht angeschaut, aber ich glaube, du hast da noch eine Kleinigkeit dazu zu sagen.
Q-Bert habe ich mir angeguckt und muss zugeben, ich habe das noch nie gespielt.
Mhm, ich auch
nicht. Auch das erste nicht. Auf keiner Konsole früher nie. Und es war irgendwie schon witzig. Also es ist schön bunt. Ja, also insgesamt aber ein nettes Spiel. Aber ich habe da auch von früher halt, wie gesagt, gar keinen Bezug dazu. Sie schreiben hier, 130 Mark sind dafür allerdings ein stolzer Preis. Da ist es, stolzer Preis.
Stolzer Preis, sehr gut, ja.
Und auch wenn Spötter klagen, dass man dieses Programm auch auf dem Mars-System inhaltlich und grafisch beinahe identisch hinbekommt. Wage ich gern mal eine Runde. Ja, ist halt so ein altes Spiel. Du musst dort auf die Quadrate springen und die einfärben und es kommen halt immer irgendwelche Viecher. Ähnlich wie gerade. Also du wirst halt oft erwischt, aber man spielt es halt so ein bisschen vor sich hin. Macht so ein bisschen Spaß.
Ja, ich finde, das Fazit ist halt richtig. Ja. Moderne Jump'n'Runs lassen den 90er Jahre Q-Bird leider verdammt alt aussehen.
Ja, das ist es.
Und das ist halt, und das ist so das Ding. Gibst du 130 Mark für so ein Spiel aus?
Na.
Schwierig.
Ja.
Schwierig. Ja. Naja, hast du zu Home Alone und Road Riot noch was beizutragen?
Nee. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Road Riot mal reingetan, aber ich kann mich an nichts erinnern. Also es kann nur Rotz gewesen sein. Ach, Katastrophe. Ruckeliger Müll habe ich mir aufgeschrieben. Genau.
Na dann.
Also es ruckelt wie die Hölle, braucht kein Mensch.
Okay, okay. Aber jetzt kommen wir zu einem absoluten Highlight, was meiner Ansicht nach zu niedrig bewertet wurde. Oh. Wir skippen ganz viele Seiten nach vorne und sind auf Seite 85. Bei Streets of Rage 2.
Ja.
Das gute alte in Japan genannte Bernacle 2.
Ja.
Und das ist halt im, also ich war wirklich fasziniert, weil letzten Samstag war ja hier unser auch Podcast-Hörer Sebastian bei mir mal daheim. Mhm. Und wir haben tatsächlich Streets of Rage 2 gespielt zusammen.
Mhm.
Und ich war wieder mal begeistert. Das ist wirklich, wenn du den ersten Teil siehst, eine irre Weiterentwicklung.
Hammer, ne?
Ja. Die Riesensprites, die nochmal aufgepeppte Musik. Die, ja, also ich kann es nochmal sagen, die Riesensprites, die halt wirklich
das
groß
ist wirklich
sind.
Der Hammer, ne? Ja,
dann ist es ewig umfangreich. Was für coole Gegner. Es gibt den obligatorischen Aufzug-Level, der einfach in ein gutes Beat'em-up gehört. Und ja, großartiges Spiel.
Also es ist schon sehr Final Fight, das muss man halt nach wie vor sagen.
Naja, gut.
Einfach schon sehr abgeguckt. Aber es macht halt wirklich Laune und lässt sich super geil spielen. Also ich hatte echt großen Spaß damit. Die Leute packen, du hast ja dann auch, hier unten ist es natürlich wieder ein bisschen albern dargestellt, aber du hast ja auch so Team-Moves.
Mhm.
Ich glaube, in diesem, wie hier unten auf der Seite 85 zu sehen ist, wenn du sie so festhältst und dann steht jemand vor dir, dann kickt sie quasi mit beiden Beinen einmal nach vorne den Typen weg.
Mhm.
Das ist schon...
Wobei wir jetzt beim Anspielen irgendwie uns, wenn du einmal in so einem Tackle-Move irgendwie bist, dass wir nicht so genau wussten, wie du dann da wieder rauskommst.
Gut, das weiß
ich. Also wir haben uns dann einfach immer gegenseitig kurz geprügelt.
Ja, ist da auch schön.
Ja. Was vielleicht erwähnenswert wäre, dass die leitende Grafikdesignerin von dem Ganzen, das ist die Schwester von Yuzo Koshiro.
Ah.
Ayano Koshiro, die gemeinsam die Firma Ancient haben, die es auch immer noch gibt.
Okay.
Und da haben wir im Übrigen in unserem kurzen Retro-News-Segment völlig vergessen. Yuzo Koshiro programmiert gerade an einem 2D-Shoot'em-up für Mega Drive.
Mhm.
Da kommt was Neues. Und da bin ich sehr gespannt, weil da gab es jetzt schon ein kurzes Video. Das wird, glaube ich, ganz, ganz großartig.
Sehr gut.
Ja, genau. Und sie war eben die leitende Grafikdesignerin und ihr Bruder hat halt die Musik gemacht. Also Yuzo Koshiro hat den Soundtrack beigesteuert bei Streets of Rage 2.
Der ist schon ziemlich cool.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Und insgesamt, ja, wird halt die Geschichte erzählt, dass sie sich halt von Street Fighter 2 von Capcom inspirieren ließen und dass auch ein Automat bei ihnen im Büro stand von Street Fighter 2, in den Büros von Ancient halt. Und genau, dass eben das Kampfsystem beeinflusst hat von Streets of Rage. Und merkt man eben auch, wie man schön sieht von, wie heißt der Typ, der Blonde, das ist Axel, gell?
Axel,
genau. Ja. Der macht ja auch so einen Power-Move, den du ja durch Tastenkombination eingeben kannst. Und ja, da merkt man halt schon, dass es ein bisschen inspiriert ist von Street Fighter.
Mhm. Also es ist wirklich ein durch und durch super Spiel. Großer Spaß. Zu zweit.
Tatsächlich. Zu zweit noch mehr.
Also das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und 16 Megabit.
Ah, das war so ein großes Teil.
Mit 16 Megabit ist es eines der bislang umfangreichsten Mega Drive-Module. Sie schreiben zwar hier 16 Megabyte, aber
okay.
Also 16 Megabyte hat es nicht.
Und man kann es auch noch auf der Dreamcast spielen. Da ist es im Sega Smash Pack dabei.
Oh Gott, das will niemand spielen.
Was niemand will, richtig. Und was ich gerade erst lernen durfte, es gibt für die PlayStation 2 und für den GameCube ja die Sonic Gems Collection.
Mhm.
Und da ist auch Streets of Rage 1, 2, 3 dabei.
Mhm.
Was ich auch ganz abgefahren finde, dass sie das bei einer Sonic Gems Collection mit reinmachen. Und ansonsten ist es natürlich auch es gibt so viele Mega Drive Collections, beziehungsweise auch
Collections.
Ja, ja. Und Mega Drive Mini, ja, glaube ich auch, richtig?
Ich glaube auch, ja.
Und sogar auch bei der Nintendo Switch Online und Expansion Pack ist es auch seit 2021 dabei.
Also hier, ich habe gerade die Mega Drive Ultimate Collection für die 360 in der Hand. Mhm. Da ist auch Streets of Rage 1, 2, 3 dabei. Und auf dem Mega Drive Mini auch. Ja, genau.
Ja, ja. Also das ist, Sega hat es schon irgendwie rausgehabt, ihre Serien immer überall mit weiterzutragen.
Ja, also die sind auch gut rausgekommen.
Ja, ja, also ich finde die 78% mal hin oder her, ich finde es eigentlich sogar ein bisschen besser. Auch gerade so in der Nachperspektive.
Also es ist eigentlich so ganz, ganz passabel. Also jetzt im Vergleich halt würde ich dann halt mehr geben eigentlich sogar. Mhm. Aber ja, mei. Ist halt so 78, finde ich noch eine bessere Wertung als das, was die anderen Spiele bisher gekriegt haben, die wir heute angeguckt haben. Die waren fast alle ein bisschen zu viel bewertet.
Ja. Naja. Das merkst du auch, gell? Sind ja alles die neuen Tester.
Naja.
Jetzt, stimmt. Also so, ja. Naja, dann Mega Drive. Terminator 2. Da holt er tief Luft. Ich hab's
schwierig.
Ja, also nee, ich find's nicht mal schwierig. Ich fand's ganz, ganz furchtbar. Für mich persönlich ein typisches Lizenzspiel zu einem Kinofilm und überhaupt nicht gut gemacht.
Naja, wenn man sich's überlegt, es sieht geiler aus und mit einer richtigen Knarre am Automaten kann das schon Spaß machen.
Aber Moment, habe ich das falsche Spiel dann gespielt? Ich habe das Terminator 2, wo du von links nach rechts läufst im ersten Level.
Mhm. Nee.
Mit so einer Biker-Gang erstmal rumhüpfst und ballerst.
Ah, du hast das Dings gespielt.
Ja, dieses, das nannte sich
tatsächlich Terminator, das Spiel.
Ja, The Terminator Judgment Day.
Ja, da gibt es das Terminator 2 Arcade Game und das ist das, was hier ist. Das ist dieser Lichtpistolen-Shooter.
Dann habe ich nichts beizutragen, weil das habe ich nicht gespielt.
Aber ich weiß, was du meinst. Das habe ich damals am PC mal gespielt, weil es digitale Filmchen in Briefmarkengröße hatte.
Okay.
Aber das war auch nichts. Das hier ist halt ein Lightgun-Shooter,
okay,
den ich auch damals mal mit dem Menacer gespielt habe.
Ich habe den Automaten davon gespielt.
Wahrscheinlich.
Es gab in München in der Straße, wo auch die Schwabinger 7 ist, weißt schon, diese Kneipe, dort gab es eine Arcade auch. Mhm. Und dort habe ich den Terminator 2 Automaten gespielt. Mit so festgemachter Gun dran und so, genau. Ja.
Mit festgemachter Gun dran, genau.
Ja. Okay.
Nee, aber ich sag mal so, dafür ist die Umsetzung gar nicht schlecht. Mhm. Aber mit Pad absolut unspielbar, weil mir viel zu langsam. Und Effekte ganz nett. Aber ohne Knarre macht das, glaube ich, keinen Spaß. Und selbst mit Knarre ist es viel zu schwer.
Als ganz kleines Side-Note nur noch, ich habe dann gestern noch ein anderes Terminator-Spiel reingemacht für Mega Drive, nämlich das erste. Und ich habe es gar nicht weiter gespielt, weil ich dann eben schon gesehen habe, es ist das erste Terminator und nicht das, was ich eben hier zu Testzwecken anspielen wollte. Mhm. Aber das Intro ist da geil. Das ist nämlich so mit dieser Musik wirklich, also das Mega Drive macht die Musik vom ersten Terminator-Film. Dieses Thema, was Terminator ja ausmacht. Und auch das Intro hat so eben die Schrift, die so riesengroß reinscrollt.
Genau,
ne? Genau, und das war schon irgendwie geil. Aber dann habe ich es auch schon wieder ausgemacht, weil ich halt gesehen habe, es ist nicht das Spiel, was ich spielen wollte.
Was du spielen solltest, genau.
Genau, das ist nicht das Spiel, das sie spielen wollten. Weiterfahren.
Ja, dann kommen schlimme Sachen.
Jetzt muss ich dir aber was Witziges erzählen. Ich habe gestern Abend Xenon 2 gespielt und ich habe mein Pad habe ich auf Dauerfeuer eingestellt.
Okay.
Und nein, es macht keinen Spaß und es ist immer noch Schrott, aber irgendwie war es mit Dauerfeuer zumindest so, dass man es ein bisschen spielen konnte. Ich frage mich immer noch, auf was für eine Idee man kommen muss, dass man die Musik weglässt. Die Mega Drive-Variante hat keine Musik in Stage.
Also vielleicht kann man es irgendwo einstellen, keine Ahnung. Das waren ja damals immer bei Amiga, oder nicht immer, sondern bei Amiga und Sachen war das ja ab und zu mal so möglich, entweder Effekte oder Musik.
Ah, das habe ich natürlich nicht probiert. Okay. Aber was das Allercoolste an Xenon 2 ist, wenn es überhaupt was auf der positiven Seite gibt, dann ist es, dass in diesem Store, wo du Sachen einkaufen kannst, der Typ, der dir die Sachen verkauft.
Der sieht lustig aus, ne?
Der schaut mega aus. Aber sie schreiben auch in dem Test schon richtig gut und richtig, der Ballerspielstandard fürs Mega Drive liegt dank Prachtmodulen wie zum Beispiel Thunder Force 3 und 4 oder Musha Aleste in schwindelerregender Höhe.
Ja.
Exakt. Kommt keiner ran von den europäischen Shoot'em-ups.
Also es ist, wie es da steht, die technische Seite ist dürftig, träge Steuerung, genau zum Kotzen, farblose Grafik. Und regelmäßige Ruckel- und Flackereinlagen nerven, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hier steht noch, zu eurem Glück könnt ihr die eintönige Bomb-the-Bass-Begleitmusik abstellen. Was euch dann an Soundeffekten zu Ohren kommt, ist allerdings auch nicht viel besser. Mhm. Also, ich weiß noch, ich habe das damals beim Eddie
am PC gespielt.
Am PC VGA gesehen. Und da sah das halt unfassbar gut aus. Ich glaube, das Spiel war an sich, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ob. Also ich kann mich nur erinnern, das Spiel sah super aus. Wie sie es gespielt haben, keine Ahnung. Aber jedenfalls hier auf dem Mega Drive geht gar nicht. Und auf dem Master System ist es genauso bescheiden, aber dazu später vielleicht.
Mehr in diesem
Rahmen. Xenon 2 braucht kein Mensch auf dem Mega Drive.
Und wenn ihr gedacht habt, dass der Test von Shadow of the Beast 2 mit 27% der schlechteste Test ist in diesem Heft, dann habt ihr euch getäuscht. Da kommt später noch mehr. Habe ich nämlich gerade kurz geschaut. Mhm. Aber auch über Shadow of the Beast 2, komm, drüber, weg damit.
Müll.
World Class Leaderboard. Ich habe es nicht gespielt. Ganz coole Digitalgrafik, so Digi-Optik.
Ja, und nicht wie auf dem C64, dass sich das dann irgendwie aufgebaut hat, sondern ich glaube, die war ja sogar direkt dann da, wenn du deinen Schuss gemacht hast.
Okay.
Das baute sich gar nicht auf, aber ja, Golfspiele auf Mega Drive macht man halt einfach nicht mehr. Damals okay, aber.
Dann habe ich mir Risky Woods angeschaut. Ja, nee. Also doch. Es hat ein paar komische Designentscheidungen. Gerade mit diesem, das sieht man auf dem oberen Screenshot ganz schön. Du findest ja immer irgendwie so ein Kreis.
So ein Rad da unten, so ein Steuerrad.
So ein Rad, genau, was man da unten sieht, genau. Und das musst du da dann reintun. Und dann musst du irgendeinen komischen Code knacken mit nach oben, links, rechts, unten drücken. Der dir aber, ich habe das irgendwie nicht gesehen, da wird dir irgendwie nicht vorgegeben, sondern das musst du ausprobieren. Und ja, also ich erkenne, was die Entwickler irgendwie wollten, rein von der Spielbarkeit her. Da wurde halt schon versucht, so ein bisschen was so Actracer-mäßig zu schaffen. Und es spielt sich nicht komplett doof, aber halt auch nicht gut genug, um dass man jetzt so denkt, ach, da bleibst du jetzt dran.
Ja.
Also. Aber auch das ist wahrscheinlich den 30 Jahren geschuldet. Hätte man mir das Mega Drive-Spiel vor 30 Jahren hinten, ja, ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube.
Ich fand's gar nicht so richtig furchtbar.
Vielleicht
hatte ich gestern Abend auch einfach nur einen schwachen Moment.
Wegen den respawnenden Gegnern, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, da kamen auch ständig die Gegner von links, rechts. Also so viel, es war nervig. Also ich fand's unfassbar nervig zu spielen. Grafiker okay, aber halt auch so europäische
Durchschnittskost.
Gab's, glaube ich, auch für den Amiga.
Gab's bestimmt auch auf dem Amiga, ja, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Also irgendwie, ich habe es gestern beim Anspielen auch so gedacht, das schreit schier alles nach Amiga.
Ja.
Also so das ganze Design, unten diese Statusleiste und so weiter. Irgendwie, man sieht es so und denkt so, ja, Amiga. Apropos Amiga, Lotus Topo Challenge fürs Mega Drive. Ja, ich würde es heute auch nicht mehr spielen, so.
Ja, kann man machen, aber nee, würde ich dann eher auf dem Amiga spielen.
Richtig.
Ja, klingt besser, ja.
Und ist halt auf dem Amiga einfach auch der Klassiker.
Ja.
Irgendwie, an den wir auch die besseren Erinnerungen haben, weil man es ja auf dem Amiga damals bei Freunden gespielt hat.
Genau. Also ich würde es nicht fürs Mega Drive spielen.
Ja.
Und heutzutage schon gar nicht.
Dann, wir sind bei Biohazard Battle.
Ja. Ja, Biohazard Battle ist so ein bisschen so ein Mixed Bag, finde ich. Es hat irgendwie die Musik, immer wenn ich diesen Titel habe, habe ich so die Musik vom ersten Level, glaube ich, im Kopf. Die ist so ein bisschen treibend und so ein bisschen. Und es gibt auch teilweise echt geile Grafikeffekte. Diese Würmer, ich glaube, im dritten Level, die sich dann so ziehen und so, weißt du so. Und da gibt es aber auch furchtbar hässliche Also die Grafik ist insgesamt teilweise auch wahnsinnig hässlich und so matte Farben und wie das Bild da oben mit diesen Madenhäufchen. Vielleicht ist es ja ein Kackhaufen, man weiß es nicht.
Madenhaufen.
Insgesamt, ich habe es damals gerne gespielt.
Das hatte auch einen Zwei-Spieler-Modus, dachte ich.
Nee.
Haben wir das nicht gemeinsam gespielt? Also hier steht auch Spieleranzahl 1, aber ich bilde mir ein, wir haben das gemeinsam gespielt.
Ah doch, ihr geht allein oder zu zweit gleichzeitig auf Ungezieferjagd, genau.
Ach, ne Schau. Ja.
Nee, Mensch, stimmt.
Das hätte ich mit dem Sebastian mal spielen sollen noch am Samstag, weil zu zweit, weiß nicht, klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt.
Nee, also
ich habe es jetzt auch eine Weile gespielt. Ja, ich habe es eine Weile gespielt und habe dann so gedacht, Mensch, geht schon. Ohne jetzt unglaublich grandios zu sein, aber kann man es eigentlich schon mal gespielt haben.
Ja.
So, ja, genau.
Ist halt ein nettes Setting auch mit diesen Tieren als Shooter. Und die verschiedenen Extrawaffen, die du hast, sind ja auch ganz witzig. Dieser Suchlaser, das sieht alles ganz cool. Also es ist halt so ein bisschen so, es gibt echt Sachen, die sind total cool und sehen super aus. Und auf der anderen Seite gibt's halt Sachen, die einfach bescheiden aussehen und furchtbar hässlich sind.
Ja. Also bei mir ist es ein Fall von, würde ich es nochmal spielen? Ja.
Mhm.
Irgendwie so, klar.
Mhm.
Aber würde ich es mir jetzt in die Sammlung stellen? Du hast es ziemlich sicher als Crying in der Sammlung.
Na klar.
Aber würde ich es mir in die Sammlung stellen wollen? Nö.
Nö.
Absolut nicht. Also auch so, hätte ich es jetzt in der Sammlung, würde es mit in die Kiste kommen. Weißt ja, dass ich nur noch Spiele mir hinstelle, die mir wirklich was mehr nah am Herzen liegen.
Mhm.
Würde es mit in die Kiste kommen, dass ich sie abgebe.
Okay.
Das ist...
Ja, bin ein bisschen hin und her gerissen. Es ist gar nicht so ein Titel, wo ich wirklich dran hänge. Aber ich habe, witzigerweise, habe ich da wirklich Erinnerungen dran.
Mhm.
An das Ding von damals. Naja,
dann schon. Muss es stehen bleiben.
Muss es wohl da bleiben, ja. Genau.
Ich bilde mir ein, wir haben uns jetzt im Laufe des letzten Monats über Rotrash 2 schon mal kurz unterhalten.
Mhm.
Ich bilde mir ein, korrigier mich, dass du es gar nicht so gut fandest.
Ich fand's richtig beschissen.
Krass, weil ich hab's gestern Abend gespielt, hatte dich noch im Ohr, dass du gesagt hast, du findest es voll schlecht. Und ich habe so gedacht, das ist doch eigentlich ganz geil. Mach doch Laune.
Echt?
Nee. Ja, ich habe Spaß gehabt dabei.
Wirklich?
Ja.
Hast du die Polizisten vom Moped geknüppelt?
Kaum hatte ich die Stahlkette, ging's auf Polizistenjagd. Nee, ich fand das wirklich nicht so schlecht.
Also ich habe es gespielt und dachte so, oh nee, das ist einfach, ich fand es technisch schon immer schlecht auf dem Mega Drive, weil es halt einfach unfassbar ruckelig war und es ist nicht schön zu steuern, finde ich.
Hm.
Also du hüpfst so von links nach rechts irgendwie, die Grafik ruckelt.
Ruckelt denn die Grafik?
Bitte.
Ich fand gerade diese Berg- und Talfahrten mit so richtig weit auslaufenden, langen Straßen, ich fand das nicht so schlecht. Aber gut, dann kommen wir da halt nicht zueinander.
Nee, also
du hast keine Ahnung.
Road Rash ist für mich 3DO.
Naja,
das
gut.
Ist Road Rash. Sonst nichts.
Der Rest. Aber ja, auch dann erst ein Jahr oder zwei später.
Ja,
aber
93, das kam, glaube ich, da um die Dreh rum auch mit raus. Das wird wahrscheinlich dann in den nächsten Ausgaben wahrscheinlich auch nochmal kommen. Und kam das 3D war richtig
vor der
geil.
PlayStation 1.
Ja, klar.
Echt? Okay. Dann kommt jetzt jede Menge entweder nicht gespielt,
nicht
von Interesse oder Schmarrn.
Arschrivals.
Genau. Arschrivals, genau.
Captain Gott, America. Doch, das habe ich tatsächlich gespielt. Das war, braucht man nicht. War irgendwie so.
Das ist, glaube ich, eine Automatenumsetzung auch, gell?
Irgend sowas, ja. Früher also ich fand's so lala. Aber Captain America war mal ganz, ganz, ganz schlimm.
Okay.
Also das sieht unfassbar beschissen aus, spielt sich auch richtig bescheiden. Also weiß ich auch nicht, warum man hier auf 54% überhaupt kommt. Also das war also unterste Schublade.
Okay.
Carmen San Diego? Nee, hab ich auch nicht.
Nee, war nix für mich. Parasol Stars, mein NES-Port, der wohl ziemlich gelungen ist. Ich persönlich würde immer die PC Engine-Variante davon spielen.
Ja, und auch die ist ziemlich gelungen, nicht so oft, ziemlich, aber, ziemlich farblos, aber an sich spielerisch kann man es halt gut spielen.
Ich finde halt für NES-Verhältnisse ist es ganz schön bunt.
Aber es sieht halt, es ist halt NES.
Richtig, ja. Dann The Jetsons habe ich nicht gespielt, muss ich sagen. Wir machen jetzt so ein kleines bisschen Schnelldurchlauf. Wir
merken Monopoly habe ich auch nicht gespielt.
Nee, Brettspielumsetzung halt. Prince Valium, nee, Prince Valiant,
Valiant.
Habe ich auch nicht gespielt. Nee.
Donkey Kong Classics, ja.
Ja, das habe ich gespielt. Und nett. Das ist geil. Ja. Ja, nee, das ist nicht mal nett. Das ist wirklich geil. Ich habe da immer meinen Spaß dran. An Donkey Kong könnte ich jedes Mal hängen bleiben. Nee. Ja, schlimm. Es ist, irgendwie taugt mir das. Und ich finde den NES-Port finde ich wirklich cool.
Der
ist er
gut,
die 80, ja. Ist er der 80, die 80 Mark wert, die er damals echt? Gekostet hat? Nein, natürlich nicht. Aber es ist so ein Spiel, kann man durchaus in der Sammlung haben.
Mhm.
Finde ich, ich finde es gut.
Ja.
Und jetzt kommt der schlechteste Test. Strider 2 für Master System.
Ah, hier steht Mega Drive.
Ja, da steht
das Master schon. System. Ja, ja.
Aber nee, das ist Master System. Und ja, also ich lese euch mal kurz das Fazit vor. Wer braucht Fortsetzungen von Modulen, die keiner spielen will? War Strider schon schlecht, so ist der zweite Aufguss miserabel. Die Steuerung ist träge und das Master System geht schon in die Knie, wenn sich mehr als drei Objekte auf dem Bildschirm tummeln. Zusammen mit unübersichtlichen und unfairen Stellen summiert sich die Fortsetzung, die nichts mit dem Automaten-Original zu tun hat, zu einem wahren Trauerspiel. Strider hätte sich zur Ruhe setzen oder sein Laserschwert zu einer scharfen Rasur benutzen sollen. Macht dem Fortsetzungswahn endlich ein Ende. Das sagen sie schon beim zweiten Teil. Wie geil ist das denn?
Herrlich.
Ja, der Fortsetzungswahn.
Ja, also ich habe den zweiten Teil nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe den ersten Mal auf dem Master System angeguckt und das ist, Grütze.
Ich bin nicht ein riesen Strider-Fan. Ich mag den Reboot, den es für PS3 und Xbox 360 dann gab.
Mhm.
Den finde ich ganz cool. Aber ansonsten, nee, das ist alles so. Und jetzt halt das Cannon Dancer, klar. Und auch die Automaten-Umsetzungen meinetwegen. Also nicht Umsetzungen, sondern Original-Automaten-Spiele. Das schon. Aber jetzt die Konsolen-Varianten, nee, nicht so ganz mein Ding.
Ja. Ja.
Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wir sind nur noch am Meckern.
Ja, es wird jetzt auch nicht, also
es wird nicht besser.
Nicht viel Gutes mehr. The Godfather habe ich zwar mal versucht irgendwie zu finden, aber habe es irgendwie bei mir nicht gefunden. Wollte ich eigentlich mal reingucken, kann ich jetzt aber nichts dazu sagen, weil es nicht.
Ist auch eins von den Spielen, was mich gar, also mir hat das gar nichts gesagt,
dass nee, es das mir überhaupt auch nicht. Gibt. Es sieht ein bisschen aus wie Master of Darkness, ne?
Wo stimmt, so, als ob es dieselbe Engine wäre.
Die ja, Grafik-Engine oder irgendwas, ja, genau. Ja. Da habe ich jetzt auch nicht weiter nachgeguckt, aber keine Ahnung.
Ja, Tasmania Super Monaco GP2, auch nicht gespielt. Würde ich auch auf dem Master System nicht spielen, sondern wenn eher halt, wenn überhaupt, auf Mega Drive. Aber auch da nicht. Was ich wieder gespielt habe, die Looney Tunes auf dem Game Boy.
Und?
Das ist geil. Wirklich. Das ist also gerade die erste Stage mit Daffy Duck. Aha. Und die zweite Stage bist du Tweety und das ist so ein wie so ein Endless Runner dann gemacht,
aha,
wo dich quasi der Carter die ganze Zeit jagt und du bist mit Tweety unterwegs. Geil. Also wirklich, ist absolut. Und jede Stage steuert sich halt auch anders.
Okay,
cool. Und so wirklich Sunsoft-Qualität, die stimmt, auch mit dem Batman schon gepunktet haben. Mhm. Also gutes, wirklich gutes Spiel. Kann man absolut empfehlen und spielen.
Sehr schön.
Dann die Flintstones, muss ich sagen, habe ich nicht mehr gespielt. Auch Lemmings würde ich auf dem Gameboy nicht spielen. Das Hit the Ice war ich immer nicht der Fan. Ich habe lieber das Blades of Steel gespielt, was der Port vom NES war. Das war eher mein Ding. Was ich noch angespielt habe, ist dann das Snaky Snakes, was ja von Rare auch kam.
Ah.
Das ist eben quasi, du kennst das auch noch auf dem NES, gell? Da gibt's das ja auch.
Ah, als das Snake Cobra Triangle. Nee,
Snake Rattle and Roll.
Ja, genau, stimmt. Das meine ich, genau.
Genau, und das ist quasi hier so gemacht in 2D. Ah. Aber ich fand's jetzt nicht so geil. Also ich habe es auch nur so 5 Minuten gespielt. Aber es ist wieder das Gleiche. Du musst immer, wie du oben auf dem Riesen-Screenshot schon siehst, du musst quasi immer Dinge fressen und dich dann auf eine Waage stellen. Und wenn die Waage schwer genug ist oder du schwer genug bist auf der Waage, dann geht ein Tor auf und es geht in die nächste Stage.
Okay.
Ja. Aber ja, nett. Geht so. Ja. Ja, tatsächlich, nett ist noch nett gesagt, ja.
Okay.
Dann Super Offroad auf Game Boy, nicht gespielt, nicht angeschaut, weil wenn, würde ich da immer die Super Nintendo-Variante spielen.
Genau.
Cave Noir habe ich mir noch angeschaut.
Ah.
Und das ist ein, wie heißen die heutzutage, diese Spiele, wo wenn du, Rook-like.
Hm.
Rook-like, jetzt komme ich drauf. Also Spiele, wo du die Level immer neu designt werden.
Ah, okay.
Wenn du, genau, und das gibt's, das, was hier getestet ist, ist ja der Japan-Import. Das hat aber eine Fan-Translation irgendwann bekommen. Ich find's knackschwer und so wenig motivierend, dass ich dann gestern auch so nach 10 Minuten, Viertelstunde, als ich irgendwo nicht weitergekommen bin, habe ich halt auch aufgehört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das früher, wenn man sich einmal richtig reingebissen hat, dass man das dann ziemlich cool fand. Okay. Aber weißt du, man startet so als Held, hat irgendwie 10 Hitpoints. Und gleich der erste Gegner im ersten Dungeon haut ja mit dem ersten Schlag gleich mal 3 Trefferpunkte weg.
Super.
Und dann so, ja, irgendwie, ah, dann hast du zwar einen Heiltrank zu Beginn und ja, irgendwie, man muss schon sehr frustresistent sein, um das durchzuziehen.
Ah ja, interessant. Ja. Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ne. Gar nie in Erinnerung oder irgendwie so parat diesen.
Ich tatsächlich auch nicht. Mir kam das jetzt erst, als ich eben dann gesehen habe, dass es auch eine Translation gibt. Ich hätte mich auch japanisch nicht durchgewurschtelt, ganz ehrlich.
Gottes Willen.
Nee, genau. Dann Rampart für den Gameboy. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das ganz cool sogar spielt, weil es so von eine 2D von oben Optik ist. Gestehe aber, ich habe es nicht angeschaut. Steht auch
ich
da.
Auch
es ist leider deutlich schlechter spielbar als das Original. Dementsprechend, ja, nicht angeschaut. Noch angeschaut auf Seite 116, Popeye. Genau. Also halt der Seemann, der Spinat futtert. Ist ein Jump'n'Run. Ganz cool gemacht. Hat durchaus Spaß gemacht, aber jetzt auch nichts, was ich irgendwie umfangreicher, länger spielen wollen würde. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Man hat halt einfach viel zu viele gute Alternativen, dass man sich manches dann wirklich nur kurz anschaut. Aber ich fand es jetzt nicht total ein Murks.
Ja.
Aber ich habe die Looney Tunes habe ich tatsächlich lieber gespielt.
Ich habe natürlich Gameboy-mäßig gar nichts gezockt.
Wie immer.
Hat mich überhaupt gar nichts angesprochen.
Ich würde sagen, wir skippen dann auch alles gleich bis zum Shinobi 2 auf Game Gear.
Ja.
Oh. Der tatsächlich natürlich großartig ist.
Das ist schon krass, ne? Ich hab das eingeschaltet und dachte so, oh, Game Gear, Gedüdel und irgendwas. Und zack, drin gewesen. Oder?
Gefällt Ging's mir auch genauso? Viel besser. Es gefällt mir viel besser als der erste Teil.
Ja.
Und also
ja,
es ist grafisch auch sensationell.
Es ist flüssig, es sieht super aus, es klingt eigentlich auch ganz gut, also zumindest spielt sich eigentlich super. Also es war wirklich wieder überrascht, wie schön das
ist. Ja, kann man durchaus auch nochmal einlegen. Das war, ja, fand ich schon auch. Und habe auch festgestellt, dass ich habe neulich ein Gebrauchtes nämlich verkauft. Das ist ja gar nicht so teuer. Das geht ja selbst mit Box und Anleitung für, ich glaube, um die 40 Euro war das.
Okay.
Gut, der Zustand war jetzt nicht erstklassig, weil Game Gear typisch
ist
die Hülle natürlich nicht so besonders schön mehr, genau. Gerade bei den PAL-Releases ist die Pappe nicht mehr so dolle. Aber das kann man schon auf alle Fälle nochmal spielen. Genauso wie auch auf dem Game Gear das Sonic 2. Da haben wir uns aber ja das letzte Mal drüber ausgelassen schon. Ist halt der Port für den Game Gear von der Master System-Variante absolut empfehlenswert. Was nicht zutrifft auf den Prince of Persia.
Ja.
Den muss man einfach auf Game Gear nicht gespielt haben. Muss nicht sein. Auch das Batman Returns fand ich
echt gut. Das Batman Returns fand ich erstaunlich gut für den Game Gear. Das war flüssig und konnte man gut spielen, fand ich.
Ah ja.
Also ich fand es nicht so schlimm
wie reingesteckt.
Ich fand's ja, ich habe nur kurz reingeguckt, aber das war wieder erwarten doch gar nicht so schlecht.
Ja, cool. Das ist natürlich dann, ich habe nur ganz kurz reingeschaut. Und das ist dann so das Ding, da kann man sich eigentlich halt kein richtiges Urteil erlauben, was ich dann trotzdem tue, weil ich bin sehr meinungsstark. Aber ja, vielleicht kann man es gespielt haben. Klacks auf dem Game Gear, was auch getestet wird. Ich würde im Handheld-Variante immer entweder die PC-GT-Variante, also PC-Engine, oder die Lynx-Variante, die Meilen einfach besser sind, spielen. Ja,
genau.
Und dementsprechend gibt es da nicht mehr viel hinzuzufügen. Aber dann sind wir auch schon durch mit den Tests. Das ist ja verrückt.
Ja, wir sind durch mit den Tests. Total verrückt.
Dann die Rubrik, die danach noch folgt, mit Cypermedia. Ich weiß nicht, ob du da großartig was zu erzählen hast. Weil ich habe das auch damals nicht wirklich gelesen. Das hat mich schlicht nicht interessiert.
Ja, es waren halt irgendwie diese, hier gehen so ein bisschen Fraktal und Zeugs ein, wo ich auch nicht genau weiß. Ja, könnte man sich bei Interesse mal durchlesen.
Dann zeigen sie irgend so einen Virtual Reality Spielautomaten noch, der irgendwie absurd teuer sein soll, und die ersten so flüssige 3D-Grafik wird irgendwie da mit so einen kleinen Screenshots gezeigt. Das sieht irgendwie aus wie so ein Indianapolis-Rennen und unten irgendwie eine Flugsimulation oder so. Aber ja. Ja, das sind so, ich weiß nicht, ich habe das nie gelesen. Mich hat das nie wirklich interessiert.
Es war halt so völlig zu abstrakt und zu weit weg. Völlig
ja,
gar nicht, das ist richtig. Gar nicht relevant für uns.
Ja. Naja, eigentlich hatte ich ja jetzt noch vor, auf Fragen im Blog einzugehen. Da uns aber in unserem Blog niemand was fragt, shame on you, ja genau, du, der du das jetzt hörst, hast keine Frage gestellt. Ich würde mich freuen, der Wolfgang auch. Wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt doch was in den Blog rein. Das ist jetzt auch der letzte Aufruf. Im nächsten Podcast nerve ich euch damit nicht wieder, wenn keine Fragen kommen. Dann lassen wir das einfach weg, mangels Interesse der Zuhörerschaft. Ja, im nächsten Heft geht's dann, glaube ich, um Tiny Toons für Super Nintendo. Yucky Crush, was ein Nachfolger von Devil's Crush ist für Super Nintendo.
Mhm.
Turtles fürs Mega Drive. Und das gebe ich dir jetzt als Hausaufgabe zum Anspielen. Es ist nämlich ein wirklich guter Shooter. Mhm. Over Horizon fürs NES. Sollst du dir mal anschauen.
Over Horizon?
Mhm. Ist okay. Das, was diese bizarre Werbung hat.
Ah, stimmt. Ich erinnere mich.
Mit diesem Nichts für schlaffe Lullis oder irgendwas. Also, ja. Das Over Horizon war gut. Wirklich. Das kann ich schon mal vorgreifen. Musst du dir mal anschauen. Hat mir gut gefallen.
Da gucke ich dann mal rein.
Aber ja, dann können wir das Ganze eigentlich nur noch beschließen mit einem, was würdest du in der Sammlung behalten, dir in die Sammlung stellen? Was fandest du toll im Februar 1993?
Ist eine schwierige Frage. Also eigentlich von den Spielen, die ich so gespielt habe, fand ich eigentlich mit am besten das Shinobi 2 für ein Game Gear. Und das habe ich tatsächlich nicht.
Ich sehe eine Japan-Bestellung.
Ja, mal gucken. Weil das hatte auch ein schönes Cover, glaube ich, so ein weißes, irgendwie sah eigentlich ganz witzig aus.
Ja, ah, stimmt, ja, richtig, genau, ich weiß. Ja.
Ansonsten, Super Star Wars habe ich und für Mega Drive war nicht viel da. Biohazard Battle habe ich als japanische, als Crime.
Mhm. Und du würdest dir dein Bernacle 2 ist nicht relevant genug?
Ach, es ist, ja, keine Ahnung, es ist doch.
Weil das ist nämlich tatsächlich mein Pick. Ich habe kein Bernacle 2.
Was?
Ich habe kein Bernacle 2. Was? Der Ton ist auf einmal weg, Christian. Was? Du bist weg. Nee, tatsächlich. Und ich werde mir aber wieder eins kaufen. Das hat mir jetzt dieses Anspielen, auch mit dem Sebastian, dieses zusammen nochmal spielen, gezeigt, das ist ein Spiel, das ist es absolut wert, wieder in die Sammlung zu wandern.
Ja, das ist total witzig.
Muss ich jetzt mal schauen.
Ich gucke gerade hier auf meine Wand. Ich habe ein Bernacle 2 und ich habe ein Streets of Rage 2 und dann Streets of Rage 3.
Oh, wow. Dann ergänzen die sich ja voll schön.
Ja, mir fehlt ein japanisches Bernacle 3 und ein PAL Streets of Rage 1.
Ja, und jetzt weiß ich ja, in was für einer Geberlaune du immer bist. Du wirst dir niemals ein Bernacle 3 in den Schrank stellen.
Wahrscheinlich nicht.
Mhm, das ist.
Obwohl das japanische ist günstiger als das PAL, oder?
Oder ist das teurer? Bin ich mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle ist der dritte Teil von allen der teuerste.
Ja, ja.
Und 1 und 2 sind immer so, also gerade der 1er, den kriegst du ja auch japanisch noch für 30 Euro. Ja. Ich glaube, der 2er ist so irgendwas zwischen 50 und 60 Euro. Okay. Ohne, dass ich das jetzt genau recherchiert hätte, aber das war so das letzte Mal, als ich geschaut habe. Ja, na Mensch, dann war's das ja schon.
Ja.
Da kann ich eigentlich nur noch erzählen, wer Lust hat, mich, also wenn ihr das heute am Montag, den 6. Februar hört und ihr habt Lust, mich mal live zu sehen, dann könnt ihr heute Abend um 19, 20 Uhr rum beim Nerd Over News auf Twitch TV reinschalten. Ich bin nämlich in Berlin. Just jetzt, wo ihr das hört, bin ich gerade auf der Autobahn noch und bin von Montag bis Mittwoch in Berlin und werde dann am Montagabend, wie gesagt, bei Twitch TV beim Nerd Over News sein. So schaut's nämlich aus.
Sehr schön.
Und wenn ihr nicht genug bekommt von Retro-Videospielen und wollt noch einen Podcast hören über F-Zero, ich habe mich mit dem Gute-Laune-Tim und dem Danzen zusammengetan und wir haben über F-Zero gesprochen, über die gesamte Reihe, weil wir, wie gewohnt, einmal im Monat reden wir doch übers Videospiel-Alphabet, sind jetzt beim Buchstaben F angekommen, beim unter alles zu finden unter nerdpodcast.de.
Ja, sehr schön.
Das war's dann schon mit Werbung. Wolfgang macht jetzt noch Werbung für Mercedes-Benz.
Werbung Ende. Nein.
Und dann sind wir fertig.
Ich ja, mache das Mikrofon dir ans Hirn. Monat. Genau. Wir sprechen uns dann in kurzer Zeit wieder für den März 93. Und genau, dann war's das. War doch ein schönes Heft eigentlich. Obwohl fürs Mega Drive gar nicht so viel geiles Zeug dabei war.
Aber ich fand, insgesamt war es nicht so ein starker Monat.
Es waren halt aber das muss so halt auch viel sein. So Umsetzung und so Kramszeugs. Aber gucken wir mal nächsten Monat, wie es dann so ist.
Richtig.
Und
wenn einer unserer Hörer jetzt einer komplett grundsätzlich anderen Meinung ist, immer gern. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Wir sind in einem Blogbeitrag zu erreichen und einfach dort gerne kommentieren. Lobgesänge und auch wenn ihr uns komplett schrottig findet. Ah, auf YouTube könnt ihr auch kommentieren. Mensch.
Ja.
Ich sag's dir.
Überall.
Es geht ab.
Überall.
Ist der Podcast. In diesem Sinne.
Bis bald.
Deckung, das Mikrofon fliegt. Ich bin raus. Tschüss.